Hallo, liebe Hörer von Radio OSM, Ausgabe 18. Heute bin ich wieder dabei und ich freue mich total. Und bei mir hier sitzt der Marc.
Hallo.
Und auf der anderen Seite von Deutschland sitzt der Andi.
Hi.
Und wir möchten euch begrüßen. Wir sind heil und gesund zurückgekommen von der Foskis aus der Schweiz, haben es pünktlich zum Podcast geschafft, hierher zu kommen. Und haben euch einen riesen Strauß an Themen rund um und über die Foskis mitgebracht. Und da wir jetzt alles noch so ein bisschen durcheinander sind, es ist auch furchtbar heiß hier, also heute 38 Grad hat mein Auto angezeigt, sind wir alle noch ein bisschen zerstreut und haben gedacht, wir eröffnen das Ganze einfach mit einem lockeren Bericht von der Foskis. Ihr zwei, wann seid ihr denn angekommen? An welchem Tag? Wart ihr schon am Dienstag da oder seid ihr erst Mittwoch eingetrudelt?
Ich denke, wir waren alle schon am Mittwochabend spätestens da. Ja, wir mussten ja ein bisschen was aufbauen, aber das haben wir alles am Mittwochvormittag gemacht, weil der Konferenz ja erst um eins anfängt sozusagen im Vergleich zu anderen. Ja, da war halt ein bisschen Treffen Dienstagabend. Und die Leute, die man sonst noch auf der Konferenz-Mailingliste gesehen hat, mal das Gesicht dazu auch sehen und ja.
Ja, Dienstagabend war ich auch schon kurz da, mit diesem inoffiziellen Vortreffen. Und das war eigentlich ganz entspannt, aber eigentlich so wie an den anderen Abenden auch.
Das war doch in der Pizzeria da, oder?
Da bin ich fast zu spät gekommen, weil ich habe ja gezeltet mit dem Markus, der ja auch sich bei uns gemeldet hat. Und waren noch ein paar andere mit auf dem Zeltplatz. Und das Zeltaufbauen und so hat halt ein bisschen gedauert und dann war es etwas später, aber ich habe sie dann doch noch im Biergarten angetroffen. Ihr seid dann Mittwochmorgen eingetroffen, oder?
Wie meinst du eingetroffen?
In der Schweiz oder wart ihr schon am Abend da? Ich habe euch nicht gesehen bei diesem Vortreffen. Ach doch, Quatsch, natürlich habe ich euch gesehen. Vergiss es. Ihr merkt schon,
es ist ein bisschen durcheinander.
Okay, ja, stimmt, ihr wart ja da. So, und dann Mittwochmorgen haben wir aufgebaut. Wir haben, wir drei plus ein paar Helfer haben ja auf der Foskis-Konferenz das Videorecording geschmissen.
Genau, und wie jedes Jahr hatten wir das geplant. Andi hatte ein Auto voll mit Zeugs mitgebracht und entsprechend haben wir morgens recht frühzeitig sogar angefangen, das zu installieren. Und wie immer kamen einige unvorhergesehene Dinge, traten auf, richtig, Andi?
Naja, also man könnte auch vorher alles besser absprechen. In dem Fall war es halt so konkret, dass das Internet, der Zugang für den Rechner, auf dem wir das Zeug ja alles schneiden, rechnen und dann hochladen wollten, war nicht da. Beziehungsweise das ist da alles ein bisschen restriktiv damit. Du bekommst nur die IP-Adresse, wenn du das gemeldet hast. Oder ich weiß gar nicht, was sie am Ende dann für ein Ding getrieben haben. Es hieß auch irgendwas von der externen DSL-Leitung. Aber
ja, aber war das mit dem Internet wirklich die größte Schwierigkeit? Also eigentlich habe ich das mehr so als kleinen Glitch nebenbei empfunden. Was ich eigentlich viel schwieriger fand, ist, dass wir am Mittwochmorgen alles aufgebaut haben, so bis Mittwochmittag und getestet und sind sich in die lokale Funk-Headset-Dings da eingeklinkt haben. Und dann stellte sich raus, dass Mittwochabend in demselben Raum noch irgendeine andere Veranstaltung ist, wovon wir nichts wussten. Und die wussten nicht, dass wir den Raum schon gebucht haben. Und haben mal kurzerhand unser ganzes Video-Recording-Equipment einfach mal wieder abgebaut.
Und was ja Mittwochabend noch nicht klar war, sondern erst
Donnerstagmorgen, 10 Minuten vor dem ersten Talk, bin ich reingekommen und dachte mir so, Moment, da stand doch noch ein Mac Pro und eine Kamera und noch eine Kamera und Hilfe, wo ist unser ganzes Zeugs? Und dann haben wir ganz kurz alles zusammengesteckt und irgendwie so zusammengeschustert, damit wir den ersten Talk auch gleich noch mit aufnehmen können. Und es hat aber wie Arsch auf einmal genau gepasst und funktioniert. Zumindest im OSM-Raum. Denn die Konferenz ist ja so strukturiert, dass es drei Tracks gibt, glaube ich, in drei verschiedenen Räumen. Und wir hatten eigentlich Zeugs dabei für alle drei Räume, aber nur genug Menschenkraft für einen. Und deswegen ist die Aufzeichnung der anderen Räume leider unvollständig gewesen. Oder gab es da auch technische Hürden?
Naja, das ist halt auch immer so eine Sache. Also technisch wären wir dazu in der Lage gewesen, am zweiten Tag der Donnerstag, Vormittag sozusagen, dass man da auch aufzeichnet, weil es halt auch mal, du unterhältst dich mit dem Techniker, ja, wir bräuchten da vorne irgendwie den Ton, so wie er auf deinen Lautsprechern rauskommt. Ja, das geht nicht. ja, was ist denn, wenn man diese Leitung da einsteckt und das hier da und die Querverbindung hier macht? Ja, stimmt, das würde eigentlich gehen. Aber so, aber das hat man halt erst am Donnerstagmorgen so, aber da war halt trotzdem das Internet nicht da von den Boxen und es war eben niemand da, der diese Boxen, also wir hatten da zwei verschiedene Setups, das war nicht so ein großes Setup für die anderen zwei Räume wie für den OSM-Raum. Das heißt, wurde nur die Folien und der Ton aufgenommen, aber diese Boxen, die das machen, die waren, musste man halt noch einstellen und naja, da war halt niemand da, der sich drum gekümmert hat.
Ja, es ist einfach viel zu viel. Also wir waren ja zu dritt ganz gut beschäftigt, das für den OSM-Raum aufzubauen und du kannst nicht mit drei Leuten in drei Räumen Videorecording machen. Das geht einfach nicht. Wobei wir da uns natürlich so ein bisschen selber an die Nase fassen müssen, dass wir vorher nicht genug Helfer irgendwie versucht haben zu organisieren.
Aber insgesamt muss ich schon sagen, das ist schon viel Aufwand. Also so eine Konferenz mal eben abfilmen, die Leute stellen sich das immer so leicht vor, da stellst du eine Kamera auf und los geht's. Das ist doch einiges mehr, was da zu tun ist. Also ich war die ganze Zeit eigentlich nur beschäftigt, irgendwas zu organisieren, ja.
Ja, man kann sich's halt ein bisschen einfacher machen, wenn man sagt, okay, ihr müsst diesen einen Computer da vorne benutzen, dann musst du nur den irgendwie aufzeichnen. Aber wir haben es halt so gemacht, dass man auch seinen eigenen Rechner anstecken kann, dann hast du es halt mit tausenden verschiedenen Auflösungen zu tun und mal VGA und mal HDMI und mal DVI und manche Rechner können das eine nur so halb und das andere auch nicht so gut und das ist immer so ein bisschen Hassel und dann hast du es mit Leuten zu tun, die sagen, ja, ich möchte aufgenommen werden, aber es darf mein Name nicht fallen, sowas, das hat, dann musst du dann auch mal kurzfristig alles umdisponieren und naja, eigentlich braucht man für so eine Aufzeichnung wenigstens drei Leute, du brauchst einen, der das, den...
Wenn du Kameras benutzen möchtest, dann ja.
Ja, also, und da müssen wir vielleicht kurz erzählen, wie wir es jetzt gemacht haben.
Genau, also für den OSM-Raum hatten wir im Prinzip einen Rechner, bei dem zwei Kameras angesteckt waren und eben das, was auf dem Beamer rauskam. Und man hat dann mit einem Tablet-PC, der über WLAN an den Rechner verbunden war, konnte man immer auswählen, welche Quelle denn jetzt denn gerade aufgenommen werden soll und wie die Quellen wie miteinander verschaltet werden sollen und so weiter.
Genau, ich meine, das ist ja wichtig, also wir nehmen ja quasi mal live on tape auf, das heißt, wir wollen nachher nicht schneiden. Es gibt ja auch diese Lösung, du nimmst einfach alles auf und nachher setzt sich jemand hin und fängt an zu schneiden. Aber das ist ja eine Sache, die wir überhaupt nicht hinkriegen würden, zeitlich. Und deswegen machen wir schon seit Anfang an immer diese tolle Lösung mit Boings TV. Die ist auch der, wo wir die Hard- und Software her haben. Und dementsprechend wird das dann, wenn wir dann mal fertig sind, auch recht schnell ist es fertig zu veröffentlichen, richtig?
Genau, also ich habe das irgendwie im Sonntag oder Samstagabend, ja genau, Samstagabend alles hochgeladen gehabt. Und das, also vom OSM-Raum. Und das kann man sich jetzt auch alles schon anschauen. Links dazu dann auf der Foskis-Wiki 2013-Wiki-Seite im OSM-Wiki oder halt wahrscheinlich auch hier dann in den Shownotes.
Nur mal kurze Frage, ist das eigentlich der endgültige Ort, wo jetzt die Videos liegen?
Genau, also das wird es auch bleiben. Ah, okay. Das sind jetzt auch die von 2012 mal nachgezogen worden. Da, ja, das ist der Ort. Wir wollten es auch noch auf YouTube hochladen, damit Leute da das direkt anschauen können, zum Beispiel auf ihren Fernseher, ohne dass es irgendwie rumkopieren können, aber dazu wolltest du, Marc, ja noch einen Account anlegen, das ist halt noch nicht passiert.
Das ist in Mache. Ja. Da hängt ein wenig der Foskis dran und
ja, weil du so einen Non-Commercial-Account haben möchtest und
genau.
Was bietet mir das für Vorteile? Im Gegensatz zu so einem Privat-Account?
Du bekommst quasi alle Features, die so ein Enterprise-Account von YouTube bietet, kostenlos.
Was heißt das? Ich hab so einen Enterprise-Account noch nie gesehen.
Da kann ich dir demnächst mehr darüber erzählen, wenn ich ihn dann mal habe.
Ja. Also alles in allem muss ich sagen, ich bin super happy, dass wir den Kram aufgenommen haben, denn während der Aufnahmen habe ich erschreckend wenig von den Vorträgen mitgekriegt. Das heißt, ich kann mir jetzt die Vorträge, die ich selber aufgenommen habe, einfach nochmal anschauen. Dann weiß ich auch, worum es da ging. Und allen, die nicht auf der Foskis waren, kann ich das echt empfehlen. Da waren ein paar wirkliche Schmuckstücke dabei. Wir werden ja noch mal ein bisschen im Detail drüber erzählen. Aber das kann ich wirklich nur empfehlen, sich die anzugucken. Die sind echt gut. Zum großen Teil.
Was ich bei den Kameraaufstellungen dieses Mal ganz cool fand, war, dass du auch sozusagen hinter die Kulissen blicken kannst. Weil immer dann, wenn du, wir haben hinten dran so eine totale
Kamera stehen, also die den kompletten Saal filmt. Das siehst du auch gleichzeitig, wer denn gerade an der anderen Kamera und am Schnittrechner
sitzt. Das stimmt, das fand ich ganz cool.
Das ist eigentlich ganz nett. Ja, und nicht immer so trocken wie bei klassischen TV-Übertragungen oder sonst irgendwie.
Was ich noch ganz geil gefunden hätte, aber dann hätten wir halt noch einen Helfer mehr gebraucht, ist, wenn wir rechts und links eine Speaker-Kamera hätten. Also die Kamera, die den Sprecher quasi ins Gesicht filmt. Weil wenn der sich halt nach links dreht, siehst du ihn die ganze Zeit nur von der Seite. Und das wäre,
ja, wir hatten ja eine dritte Kamera dabei, also die hätten wir halt gleich am ersten Tag auch aufbauen sollen. Und dann hättest du zum Beispiel den Helfer, der dann an der anderen Kamera steht, einfach schnell rübergeschickt, dass der dann halt die andere Kamera macht und den da halt auch gelassen, weil der Sprecher, der vorne steht, dreht sich jetzt auch nicht jede Sekunde fünfmal um oder so.
Mhm. Ja, genau. Wir sollten noch danken den Helfern. Also neben uns dreien waren noch andere OSMler da, die entsprechend geholfen haben. Das war der Tim, der Markus und der Michael. Also die wissen auch schon, wer gemeint ist. Also ja, herzlichen Dank, ihr habt uns da echt sehr geholfen.
Tim kennt man jetzt von den Wikipedia-Zeug, also wie Wossum und so weiter. Michael war ja das letzte Mal im Podcast mit dabei und Markus war eben der, der zusammen mit Peter auf dem Zeltplatz auch war.
Genau. Welche Videos oder welche Talks haben euch denn sehr gut gefallen? Oder ist euch eins aufgefallen, was besonders gut oder nicht so gut war?
Also empfehlen würde ich auf jeden Fall, machen wir zuerst die Empfehlung und diskutieren wir dann danach ein bisschen genauer drüber. Also der Nomination-Talk fand ich sehr interessant, weil man halt auch mal gesehen hat, wie die Namenssuche bei OSM.org oder generell, wenn du irgendwo so eine Suche auf OSM-Daten hast, ist ja meistens Nominatin, wie die funktioniert und wo man denn nachschauen kann, was denn nicht so warum denn das nicht so funktioniert, wie erwartet.
Genau, das fand ich auch interessant.
Ja.
Den Grund, warum es mal nicht so funktioniert, wie man, weil aus Sicht eines Menschen ist es ja immer ganz logisch, ja.
Ja, und was man tun kann. Also das fand ich ganz cool. So, wenn du nach Dingsbums suchst und findest aber was anderes, woran liegt es und wie kann ich das ändern? Also wie kann ich das Nominatum dazu bringen, das Richtige zu finden? Wenn man da natürlich dann anfangen könnte, drüber zu streiten, ob wir denn dann für die Suchmaschine taggen sollten.
Naja, also es gibt vor allem, was da halt vorgestellt wurde, die ich davor jetzt nicht so wahrgenommen hatte, war diese Infoseite. Also Nominatin hat ja zu jedem Objekt irgendwie noch so eine Place-Identität. Und die kann man, die Daten, die da Nominatin zusammengebastelt hat, kann man sich auch anschauen. Da geht man auf Nominatin.osm.org, sucht sich das Ding dann raus und kann aber zum Beispiel auch über die URL, aber schaut euch den Vortrag einfach an, da wird das erklärt, auch den entsprechenden Place für eine OSM Way Node ID oder sowas raussuchen. Und da sieht man zum Beispiel, dass diesem Alt jetzt diese Straßen zugeordnet sind. Oder welche Postleitzahlen-Node da irgendwie noch mit reinspielt. Und ich habe zum Beispiel auch wieder die Gemeinde meiner Eltern ist ja da irgendwie ganz witzig aufgeteilt in verschiedene Ortsteile, die dann jeweils teilweise gar keine Straßennamen haben. Was Nominatin bis vor kurzem so noch gar nicht vorgesehen hat. Also, dass es Straßen geben kann, die keinen Namen haben. Und so muss man da schauen, wie man das am besten löst.
Ja, es gibt da ja auch so Spezialfälle mit Privatwegen. Und die dann eventuell, ich meine, ihr habt letztes Mal das so ein bisschen angesprochen mit Privatwegen, die dann eventuell den Namen der Hauptstraße erben, auch wenn sie keinen eigenen haben und sowas. Und das sind halt so Spezialfälle, wo man vielleicht Nominatim ein bisschen unter die Arme greifen muss, indem man eben sagt, na gut, die Straße hat zwar selber keinen eigenen Name, aber ich vergebe halt jetzt einen Local Name oder Lock Name heißt das dann. Also man nennt ihn so, auch wenn er gar nicht offiziell so heißt.
Dann naja, also ich würde eher dazu tendieren, mehr Leute dazu aufzurufen, an Nominatin mitzuentwickeln, um solche Sonderfälle dann halt auch in Code abzufangen und nicht extra in den Daten.
Ja, ich glaube, das wurde auch deutlich, dass dem Projekt ein, zwei Entwickler mehr guttun würden.
Oh ja.
Es sind momentan halt, also es kümmert sich nur Sarah, die ja da den Vortrag gehalten hat, ich denke, sie heißt Sarah.
Ja.
Und dann noch ein Tom, oder? Ich glaube schon, Tom Hutch. Also zwei Leute kümmern sich da momentan nur drum und da würden doch aus ein paar mehr Leute helfen.
Ja, das ist ein ganz schön riesiges Projekt, ne? Und deswegen
genau, wundert es mich. Gelernt habe ich, da ist so gut wie jede Programmiersprache involviert. Also egal, was man kann da helfen.
Aber das ist ja was es sowieso im OSM-Universum eigentlich gibt. Also du nimmst halt dieses Java-Tool und pipest es in folgende Python und dann geht's hier nach Perl und dann läuft da noch irgendwas mit C++ mit. Das ist ja sowieso so eine gewisse, ja, ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist, aber eine Eigenart des OSM-Universums, dass da halt wirklich jeder alles machen kann, was er möchte und auch alles gemacht wird. Es gibt da jetzt nicht so den Standard, wir machen alles in Java oder sowas. Und ich finde das eigentlich ganz gut auch.
Ja, haben wir sonst noch was?
Ja, also was ich sehr geil fand.
Talk. Peter?
Ja, was ich sehr geil fand an Vorträgen war der von Tobias Knerr über 3D-Landschaftsmodelle und wie er die mit den Höhenmodellen von SRTM verheiratet hat. Der Tobias ist ja diesem OSM 2 World beteiligt, also an dem 3D-Renderer.
Er ist der Autor im Prinzip. Also.
Und hat da drüber erzählt, wie kompliziert das sein kann, wenn man aus OSM-Objekten 3D-Modelle macht. Ich meine, das allein, das funktioniert schon ziemlich gut, aber was das für Probleme mit sich bringt, wenn man die dann plötzlich nicht mehr auf eine glatte Welt setzt, sondern auf eine hügelige, so mit versinkt das Haus jetzt im Berg oder ist das Untergeschoss angeschnitten dann durch die Erde oder muss ich es dann nach oben setzen und ein Fundament malen und sowas. Und das fand ich wirklich mal aufschlussreich, weil da habe ich mir nie so Gedanken drüber gemacht, wie viele Arten und Weisen es irgendwie gibt, so ein 3D-Modell von einem Haus an einen Berg zu malen. Das fand ich super interessant, was der da für eine Arbeit macht.
Er hat es vor allem schön mit Screenshots und so weiter unterlegt gehabt. Das heißt, man sieht da dann auch konkret, wie so eine Straße, wenn es jetzt plötzlich an einem Berg liegt, so total krumm und bucklig wird und das möchtest du natürlich nicht haben. Und hat er so ein bisschen erzählt, was er dann da so macht und so.
Also ich fand auch sowieso den Vortrag total gut strukturiert, gut bebildert. Also du, auch als wenn man sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, ist man gut reingekommen und hat auch seine Probleme gesehen.
Also das Highlight war für mich die Bank.
Ja, stimmt, klar.
Bank?
Naja, du meinst die Sitzbank, wo er gesagt hat, naja, also man kann ja noch viel mehr machen als Häuser und Landschaftsmodelle und Bäume, sondern zum Beispiel eine Sitzbank. Ich meine, wir haben einen Tag dafür, wie breit die ist, wie viele Sitze sie hat, aus welchem Material sie ist, ob sie eine Rückenlehne hat oder nicht. Lässt sich doch ein prima 3D-Modell draus interpolieren. Und da hat er natürlich recht. Also
ja, mir gefallen allgemein diese Bilder, die so die verschiedenen Varianten mit OSM-Text, also er hat dann auf die Bankzeichnung und auch die jeweiligen Text dafür gezeichnet. Das finde ich immer relativ cool, warum auch immer.
Mhm. Was heißt, ich finde das großartig, weil man halt erstmal sieht, wozu man diesen ganzen Mist eigentlich taggt, teilweise. Also den kann ich echt nur empfehlen, den Talk, den fand ich super interessant. Was dann, war noch toll?
Ja, also ich zum einen natürlich wieder für die Leute, die Overpass Turbo noch nicht kannten, kann man den Talk natürlich auch noch empfehlen. Hat eine schöne Einführung gemacht, aber für treue Hörer unseres Podcasts ist es ja eh nichts Neues.
Aber ich fand aber schon, dass er schon einiges hat er gezeigt und so, war mir nicht klar.
Und wir haben auch Neulinge, also wir haben auch neue Hörer dabei, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Und für die kann man sagen, dieses Overpass Turbo und Overpass API ist eigentlich mittlerweile so eine Art Pflicht, Tool, das man kennen muss, wenn man mit OSM-Daten irgendwie Vernünftiges machen will. Und ein guter Einstieg dazu ist dieser Talk dazu. Und den kann ich auch nur empfehlen. Also das ist wirklich großartig. Ich meine, das meiste war jetzt nicht neu. Neu ist eigentlich dieses Zeichnen, dass man das sagen kann, wie man das malen möchte. Dass man sagen kann, okay, mal mir folgende Objekttypen auf die Karte und die in Rot, die in Grün. Aber als Einstieg ist der definitiv sehr gut geeignet.
Und danach gab es dann eben von Roland, das ist der Autor der Overpass API, einen Talk, der aber eigentlich gar nicht so über die Overpass API direkt ging, sondern zu seinem Tool LocateMe, mit dem man, ja, also ursprünglich hat er es gebaut, um die Bankautomaten, bei denen er kostenlos Geld abheben konnte, mobil auf dem Handy nachschauen zu können, wo er jetzt gerade ist.
Wobei da der Name ja so ein bisschen irreführend ist. Also ich hätte da wenigstens irgendwas mit Bank in den Namen getan, um mir diesen Locate-Me-Namen freizuhalten, aber gut, naja.
Also da hat er auch wieder halt so gemeint, er ist es kein GUI-Entwickler und so weiter, das ist nur ein erster Prototyp. Und bei anderen Dingen hat es ja auch funktioniert. Also wie Martin mit Overpass Turbo eine gute GUI für die Overpass API geschrieben hat, sucht da jetzt auch halt Leute, die das ein bisschen weitermachen.
Also kurz nochmal erwähnt, da sprechen wir über Roland, der mit uns auch das Interview zum Thema Overpass API gemacht hat, das einer unserer beliebtesten Folgen ist im Übrigen. Und ich fand dieses Statement, das er da abgegeben hat, das fand ich ganz großartig, dass du da, auf das du eben angespielt hast. Also dieses, ich bin nur Programmierer und ja, komm, also ich weiß gar nicht, irgendjemand hat das auch so schon mal gesagt. Viele Programmierer sagen, ja, es stimmt schon, da müsste man eine tolle GUI dran machen und ja, mache ich, wenn ich mal Zeit habe und so. Und der ist da halt ganz konsequent und sagt, nö, das kann ich nicht, das soll jemand anderes machen, ich mache eine geile API, ihr macht eine geile GUI und ich habe gar kein Interesse dran. So. Und also das heißt, ich habe schon Interesse dran, aber ich werde es nicht selber machen. Und das ist ein ziemlich schönes, klares Statement, das hat mich sehr...
Er hat vor allem auch gesagt, er unterstützt die Leute dann auch dabei, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Aber ja. Gut.
Dann fand ich
ansonsten
noch.
Ansonsten.
Ja.
Marc?
Ich fand diese Talk über diese Open Topo Map. Also, ich finde nämlich die Karte recht schön. Den Style, den die da gebaut haben. Das waren auch zwei Studenten, die das im Rahmen ihres Studiums gemacht haben.
Wisst ihr nochmal, welchen Style die da nachmachen?
Ja, der heißt auch Topo 50. Das ist so ein, ja, in den Vermessungsämtern hast du den auch schon gehabt.
Genau.
Aber sie haben halt komplett auf neu angefangen und mit Mapnik einen XML-Style dahin zu schreiben. Also wirklich auch natives Mapnik XML, jetzt nicht eine der Sprachen, die da inzwischen darauf aufsetzen. Und ich glaube, sie sind auch inzwischen halt nicht mehr Studenten. Die sind beide aus Erlangen, oder beziehungsweise an der Uni dort und haben das da jetzt auch als Studentenprojekt. Also du kannst da jetzt so, wenn du da Student bist, daran weiterarbeiten, weil die
genau.
Fakultät das halt entsprechend unterstützt.
Das fand ich nämlich auch so eine schöne Info. Das Projekt geht nämlich weiter. Das ist also nicht ein Projekt, hier zwei Studenten machen mal was, sondern die haben sich jetzt auch beworben um eine Förderung. Sie haben erzählt, sie würden da einen neuen Server bekommen, der gut ausgestattet ist. Dementsprechend können sie den Style auch weiter, ich glaube, bisher hört er irgendwie in Europa auf. Und sie wollen, glaube ich, demnächst weltweit rendern. Ja, und natürlich, ich glaube, das war einer der letzten Talks, ging es über Frauen in OpenStreetMap von der Manuela Schmidt. Und sie hatte, glaube ich, eine Untersuchung gemacht und hat quasi, ich glaube, 12 Interviews geführt und wollte so rausfinden, warum Frauen mitmachen oder beziehungsweise warum sie nicht mitmachen. Und da waren schon einige interessante Aspekte drin, die sie so festgestellt hat. Auch in Zahlen, also überhaupt mal Zahlen zu wissen. Also sie sprach, glaube ich, von 5%.
5% und weniger.
Genau.
Wobei zum Vergleich bei der Wikipedia, glaube ich, über 10%, also knapp über 10% weibliche Mitglieder dabei sind. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, genau.
Also sie hat ja nicht nur Interviews geführt, also das war ja schon ein bisschen breiter angesetzt und so weiter. Sie ist leider von der Zeit her auch nicht dazu gekommen, den kompletten Vortrag zu zeigen. Also sie hatte eigentlich auch noch Fragebögen drin und hat auch nochmal, ich glaube, jeweils zwei erfahrene Mapper, jeweils beides Geschlechts, befragt, was sie so in USA, oder wie sie zu USM gekommen sind, aber sei einfach mal auf den Vortrag verwiesen. Mhm. Was angemerkt wurde, dass natürlich diese Erfolgserlebnisse am Anfang, die sind unabhängig vom Geschlecht. Also was man konkret besser machen könnte, das fehlten mir jetzt in dem Vortrag auch so mal ein bisschen.
Da ist sie nicht wirklich zugekommen. Aber wenn man sich die Slides mal anguckt, also sie hat diesen Vortrag schon mal vor, also nicht genau diesen, aber diesen Vortrag schon mal vor ein paar Monaten auf einer anderen Konferenz gehalten. Und da findet man auf SlideShare die Folien zu. Also wenn man nach Manuela Schmidt und Frauen OSM sucht, findet man den. Und da ist eine Schlussfolgerung, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht, die ich auch sehr plausibel finde, die sie jetzt leider in dem Vortrag in der Schweiz nicht anbringen konnte, aber ich möchte sie gerne mal zitieren an der Stelle. Und zwar hat sie herausgearbeitet, dass einer der Probleme, die wohl recht häufig beim Arbeiten mit OSM aufgetreten sind, ist, dass es keine abschließende, definitive Antwort auf Fragen gibt. Also so eine Frage wie, wie tagge ich das? Wenn man das in die Mailingliste schreibt, dann schreiben 5 Leute 10 verschiedene Sachen und dann streiten sie sich irgendwie 3 Tage lang und am Ende steht man genauso doof da wie vorher und weiß immer noch nicht, wie macht man es denn richtig. Und das ist tatsächlich etwas, was schwierig ist, weil der einzige Weg darum vorbei ist, eben zu sagen, ich frage erst gar nicht, ich mache es einfach selber irgendwie und wenn es falsch ist, dann wird mir schon jemand Bescheid geben. Und damit macht man sich natürlich auch so ein bisschen angreifbar, weil warum hast du vorher nicht gefragt, hättest ja mal fragen können so. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht einer der Gründe ist, auch warum bestimmte Personengruppen, also das sind jetzt nicht nur Frauen, sondern auch einfach Leute, die sich vielleicht nicht so sicher fühlen mit dem Computer, da einfach nicht teilnehmen, obwohl sie es technisch vielleicht hinkriegen würden, einfach vielleicht aus Angst, es falsch zu machen.
Ja, wobei, also sie hatte ja schon gesagt, dass diese soziale Komponente bei OSM noch ausbaufähig ist. Also das habe ich jetzt so mitgenommen. Wobei einige Sachen, die sie festgestellt hat, gilt auch für männlichen Geschlechtsanfänger. Sie hat so gesagt, Usability und so weiter, so Themen, die Anfänger halt helfen, reinzukommen. Ja, hat sonst noch jemand?
Wie fandet ihr denn den Talk von Frederik? Der hatte ja gefragt, wer ist denn der Boss bei OpenStreetMap, und so ein bisschen erzählt, wie das seine Sicht das Dinge ist.
Also ich habe den leider nur halb mitgekriegt. Deswegen kann ich zu der ersten halbe Stunde, Viertelstunde nichts sagen.
Ja, also ich kann ganz persönlich sagen, dass das eigentlich ziemlich genau mit dem übereinstimmt, was wir eben gesagt haben. Es fehlt da am Ende so ein abschließendes. Also ich hatte mir da irgendwie mehr erhofft. Ich kann das noch nicht genau spezifizieren, was, aber irgendwie war das so ein, ja, ist ganz viel und wir wissen es auch nicht so genau und eigentlich, ja. So, das ist das Bauchgefühl, das bei mir blieb. Das mag jetzt ungerecht sein, kann ich mir gut vorstellen. Das ist eben das, was bei mir am Ende übrig blieb. Also, was ich mir gewünscht hätte, sagen wir mal, wäre eigentlich mehr so eine Übersicht der verschiedenen Machtgruppen, die es gibt. Die hat er zum Teil gegeben, aber irgendwie ist mir das Gefüge da auch noch nicht so richtig ganz, ganz klar, was weiß ich, welche Working Groups gibt's, was machen die, wozu sind die da, wie kann
ich das? Das hat er eigentlich alles schon erklärt. Also, das Witzigste fand ich dann noch, dass er gesagt hat, dass er am meisten Macht in seiner Zeit als Hauptentwickler von Trossem hatte. Und das, ja, im Vergleich, und jetzt ist er eigentlich Vorstand der OSMF und so, aber es ist schon mal eine Aussage.
Das stimmt, das stimmt. Und eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, finde ich das total toll. Also nicht, dass er da in dieser Zeit besonders viel Macht hatte, sondern dass jedermann quasi, Jossen mitwirken, ja, geh halt auf GitHub, fork dir das Ding und änder was dran.
Eigentlich
ja?
Ist das doch der Traum eines jeden Entwicklers, dass er die Macht hat und nicht das Management.
Beziehungsweise, ich glaube nicht nur, dass es bei Entwicklern so ist, genauso viel Macht haben ja eigentlich auch die Mapper, weil wenn die jetzt anfangen, sagen, wir machen das jetzt einfach alle anders, wir organisieren uns jetzt halt woanders, tauschen uns aus, machen unsere eigene Mailingliste meinetwegen, tauschen uns drüber aus und machen die Dinge jetzt einfach anders.
Nee, also da würde ich dir schon widersprechen, weil der Editor, der kann die Map halt doch ziemlich weit beeinflussen. Und wenn du das halt direkt in die Software reinbauen kannst, also.
Ja, der Editor und auch der Renderer. Ich glaube, der die Styles macht und genauso jetzt, wenn der Tobias in seinen OSM 3D in Tag mehr unterstützt wie ein anderes, dann wird das mehr benutzt. Ja, also das ist ja schon, das meint er ja mit seiner Macht da, die er hat. Wobei das ja. Macht ist, ne?
Ja. Wobei man sich da eigentlich auch halt andere Strukturen wünschen würde. Also ich warte ja immer noch drauf, dass mal jemand so Liquid Democracy oder so was in OSM ausprobiert. Aber ja, wenn es natürlich dann niemand gibt, der es umsetzt, hat sowas natürlich auch keinen.
Es sagt aber doch am Ende, dass unser Duocracy-Modell, dieses wer es macht, bestimmt, wie es gemacht wird, offensichtlich ganz gut funktioniert. Und das ist eigentlich ein schönes Gefühl, weil es eben dieses einer bestimmt alles ziemlich, ja, die Sorge nimmt.
Naja, aber es ist halt nicht transparent, wie das Zeug alles zusammen funktioniert. Also gerade für einen Anfänger und so. Und das ist halt auch wieder so eine Sache.
Naja. Okay, also wie gesagt.
Ein anderer Talk, bei dem er noch ein bisschen gefehlt hat, also so, was man jetzt eigentlich tun soll, war der Talk von Jochen. Und zwar hat er über das OpenStreetMap-Datenmodell geredet. Oder, ja, was
ist das? Ja, das sehe ich ähnlich. Also, sag mal so, das Datenmodell an sich, also sein Konsens ist ja am Ende, das Datenmodell ist eigentlich ganz einfach, aber da stecken eine ganze Menge Abhängigkeiten drin. Und die sind nicht offensichtlich. Also so wie ist das eine Linie oder eine Fläche, bestimmt sich nicht nur anhand der Geometrie und auch nicht nur anhand des Area Tags, sondern noch anhand von tausend anderen Dingen.
Als Entwickler von TechInfo kennt er halt da auch einiges. Also am besten fand ich noch das Ist-Gleichzeichen in Keys und Values.
Oh ja, das ist ein geiler Hack. Man kann, in OSM sind fast alle Zeichen als Key und fast alle Zeichen als Value erlaubt, insbesondere zum Beispiel das Gleichheitszeichen. Und noch diverse andere lustige Sachen wie Right-to-Left-Umkehr-Charakter und Backspace und Zeilenumbrüche jeder Form, Farbe, Natur. Zero Width Spaces sind auch voll fies und sowas. Geht eine ganze Menge. Es gibt bei Tag-Info ja auch so eine Seite mit Werten, die merkwürdig sind, also wo so Sachen aufgeführt sind.
Ja, aber das zeigt halt auch so ein bisschen, also auch dieser Talk mal wieder, der Talk wäre wunderbar gewesen, um dann nach in der OSM-Community eine stundenlange Diskussion zu führen und so, wie man denn jetzt, was man denn jetzt wie machen müsste, damit das sozusagen, damit man dem Problem hell wird und so, aber das geht halt auf dieser Konferenz einfach nicht, weil das ist halt jetzt keine reine OSM-Konferenz, wo jetzt irgendwie die Community unter sich diskutieren wollte oder sonst irgendwas.
Ja, das ist die eine Seite und die andere Seite ist das, was ist die Sache mit der Länge der Talks. Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die Talks sind ja eigentlich nur 20 Minuten. Und dann sind 5 Minuten für Fragen und dann ist 5 Minuten Umbaupause und dann kommt der nächste. So ist es eigentlich eingependelt. Und das zusammen mit Sessionleitern, die, wie soll ich es formulieren, nicht so unglaublich viel Wert auf Fragen legen.
Also eine war ja total extrem, der hat überhaupt keine Fragen zugelassen, obwohl noch 7 Minuten Zeit war oder so. Also
das prangern wir an.
Nicht nur das prangern wir an, sondern eigentlich, also zumindest ich für meinen Teil kann sagen, ich würde mir deutlich wünschen, zumindest für bestimmte Vorträge auch die Option einzuräumen, zu sagen, ich würde aber gern länger reden. Weil bestimmte Sachen lassen sich nicht in 20 Minuten erklären. Und dann wäre es vielleicht ganz nett zu sagen, naja, wir machen vielleicht ein oder zwei Slots, die halt dann anstatt dreimal 30 Minuten halt irgendwie 2 Talks nur in diesem Block haben, dafür die 45 Minuten. So. Und damit könnte man eine ganze Menge mehr machen und vielleicht, so wie du das dir eben auch gewünscht hast, mehr Zeit für Diskussion am Ende ermöglichen.
Naja, ich habe es ja auch teilweise, als wir die Zeit hatten, zu diskutieren oder so, habe ich es halt auch gemerkt, dass ich die Fragen oder die Diskussion, die ich eigentlich führen wollte, da in dem Plenum einfach keinen Sinn machen. Also so, man bräuchte da eigentlich eigene, also wenn man uns nicht um die Videoaufzeichnung und das ganze andere drumherum so gekümmert hätte, hätte man sich wahrscheinlich einfach mal mit den Leuten neben hinsetzen sollen und das durchsprechen und da versuchen, auf irgendwelche Lösungswege zu kommen oder so. Aber ja, das hat mir halt ein bisschen gefehlt, aber ist halt auch wieder das Problem, dass wir mit der ganzen Hardware und so weiter beschäftigt waren.
Naja. Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, ich habe außer diesem einen OSM-Vortragsraum nichts von der Foskis gesehen. Also kurz mal die Mensa. Und das war schon ziemlich, war nicht so schön.
Da habe ich jetzt natürlich eine gute Überleitung. Bei dem Talk war ich nämlich bei der Kartenwerkstatt. Die war nämlich auch noch auf der Foskis. Mhm. Kann ich ja kurz erzählen, was das war. Und zwar hatte der Lars sich darum gekümmert, dass wieder ein großer Drucker vor Ort war. Bis DIN A0 konnte man dort OSM-Karten ausdrucken.
Das Ding ist wirklich verdammt groß gewesen.
Ja, genau. Und hatte auch so eine recht neue Technologie mit so kleinen Kügelchen.
Also der klein, die Kugeln hatten 1 Zentimeter Durchmesser.
Ja, gut. Und der war extrem schnell. Also ich glaube, so eine Karte, die war in 2-3 Minuten war die fertig. Also fertig gedruckt. Ja, und da konnte man kostenlos sich sein Gebiet aussuchen und sagen, hier, Lars, guck mal hier, bitte einmal drucken. Möglich gemacht hat das dann, glaube ich, doch die Hochschule auch. Also der Stefan Keller hatte diesen Drucker besorgt und auch Personal vom Hersteller, der sich so ein bisschen drum gekümmert hat.
Und der auch sehr freiwillig Fragen beantwortet hat darüber.
Ich glaube, genau, seine Drucktechnik hat er sehr, gerne sehr oft erklärt.
Habt ihr euch gemerkt, wie der Druckerhersteller hieß?
Ich glaube, das war Canon, also beziehungsweise OC, die haben sich da zusammengeschlossen und so.
Ah, stimmt, ja.
Genau, das war ein Canon-Drucker.
Ja, also da war oben dran halt diese Farbtanks, in der halt diese Kugeln lagen und dann wurde sie mit so einer Spirale da raus befördert und dann rollen die innen rum, wie bei so einem Murmelspiel und werden dann irgendwie kurz erhitzt und direkt auf das Papier sozusagen.
Genau. Die werden direkt vor der Düse angeschmolzen und dann als eine Art Gel auf das Papier aufgetragen.
Ich höre, du warst doch da.
Ich war da, aber es war leider keiner da, der mir was hätte drucken können. Deswegen habe ich mich, ja. Aber was ich mir habe erklären lassen, ist, dass, weil das so ein Gel ist und eben nicht flüssig, sie deswegen sehr kleine Pünktchen drucken können, weil die nicht mehr verlaufen und deswegen sehr hohe Auflösungen ihn schnell hinkriegen. Und ich fand das halt ziemlich genial. Ist auch ziemlich teuer da.
Ja, also genau, also nochmal herzlichen Dank, Lars Lindner, der hat, glaube ich, nämlich nur die Kartenwerkstatt bzw. diesen Rechner gesehen in ihrer 3 Tage.
Ja.
Ganz hervorragend.
Aber ein Talk, über den möchte ich gerne noch sprechen, der hat mir nämlich den fand ich nämlich ganz interessant. Also, ja, und zwar war das der über Cord, den Gamified-Ansatz zur Verbesserung von OpenStreetMap. Wir haben das schon ein paar Mal angesprochen, aber wirklich ausführlich erzählt haben wir es noch nicht, oder?
Ich glaube schon, aber wir können ja mal erzählen, was ihr da als Neues erfahren habt.
Ja, also was ich Neues erfahren habe, war vor allem, und das war so ein bisschen so ein Showstopper irgendwie, dass, also, nein, wir müssen anders anfangen. Wir müssen erstmal erklären, was Cord ist. Auch wenn wir es schon mal erwähnt haben, müssen wir es zumindest kurz erklären. Also Cord.ch ist eine mobile Webseite, die man auf seinem Mobilgerät aufmachen kann. Auf dem Desktop funktioniert sie nur manchmal, also Firefox geht, glaube ich, nicht, Chrome geht schon oder so. Und was man dort zu sehen bekommt, ist seinen lokalen Standort und darum herum Aufgaben, die zu erledigen sind. Und diese Aufgaben werden quasi gebildet aus Fehlermeldungen von KeepRight, einem der OpenStreetMap-Datenchecker-Programme, und zeigen einem Unklarheiten in den OSM-Daten an. Also beispielsweise, hier fehlt irgendwie ein Straßenname, geh doch mal hin und find raus, wie die Straße heißt. Hier fehlt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, guck doch mal, ob da eine gilt. So. Und dann kann man sagen, ja, hier gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder so, Straßenname, oder zum Beispiel ein Task war auch, welches Essen gibt es in diesem Restaurant? Italienisch, lokales Essen, chinesisch, indisch, keine Ahnung. Und wenn man das da ausgewählt hat, kriegt man dafür Punkte, sogenannte Coins. Da kommt das K von Cord wieder ins Spiel. Und dann müssen andere diese Aussage noch prüfen und validieren. Und wenn sie validiert ist, dann gilt diese Aufgabe als gelöst.
Ja, sie muss dreimal validiert werden, momentan. Also ist so angestellt.
Und die Sache, die neu für mich war, ist, also ich habe mir das erstmal angeguckt und es ist also jetzt das erste Mal ausprobiert und ich fand es auch eigentlich ganz hübsch und die Aufgaben erschienen mir zum Teil auch ganz okay. Ein paar sind irgendwie sinnlos, so, aber hm. Aber was neu war für mich, war, ich bin bisher davon ausgegangen, dass diese Daten wieder zurück in der OSM-Datenbank landen, weil, naja, man korrigiert das, so andere bestätigen das und naja, was liegt dann näher, als das zurückzuspielen? Und das findet wohl derzeit noch nicht statt.
Ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme, oder Aufgaben, naja, die noch zu bewältigen sind, weil ich wusste, mir war das auch nicht gar nicht so klar. Aber das hat er ja einfach gesagt. Auch die Gründe, warum das bisher noch nicht so
war. Der Hauptgrund dafür ist, dass sie halt am Schluss keine Zeit mehr dafür hatten.
Genau. Also ist auch ein studentisches Projekt, was im Rahmen wahrscheinlich
Bachelorarbeit
genau entstanden ist. Und ich glaube, wer schon mal eine Arbeit geschrieben hat, der weiß, dass zum Ende hin die Zeit knapp wird.
Nee, du musst es ja nicht nur programmieren, du musst ja dann noch eine Arbeit drüber schreiben,
ja,
was meistens ja fast noch mehr Arbeit ist, als den Kack zu programmieren. Dafür haben sie es verdammt gut gemacht. Es war nur neu für mich an der Stelle und ich finde es, also ich finde das schade, wenn die Daten da verloren gehen. Und jetzt hat der Marc mich vorhin darauf hingewiesen, dass das Ding ja Open Source sei und man da quasi auf GitHub forken und Pull Requests machen könne. Und naja, ich weiß nicht, hören uns auch Programmierer zu? Ich weiß nicht so viele. Die sollten sich doch jetzt mal angesprochen fühlen, sich das Ding mal anzugucken. Weil es wäre schon echt schick, da sind schon ein ganzer Batzen von Aufgaben erledigt worden. Die kann man da auch irgendwie schon abfragen. Ich weiß nicht, ob es eine API gibt, aber es gibt zumindest eine Seite, die das anzeigt. Und die zurückzuspielen sollte eigentlich nicht so kompliziert sein, weil es ja normalerweise nur um einen Tag geht.
Ja, es ist halt die Frage, wie man es genau macht. Also am besten wäre es natürlich, wenn es also du kannst dich da ja mit mehreren Dingen einloggen. Also zum einen mit deinem OpenStreetMap-Account und dann gibt, glaube ich, auch Twitter oder Facebook oder was auch immer. Wenn du dich mit dem wenn du dich mit deinem OSM-Account da eingeloggt hast, dann wäre es halt eigentlich am sinnvollsten, wenn die drei anderen Leute es bestätigt haben, dass es dann mit deinem Account auch bei OSM eingepflegt wird. Mhm. Wie man das dann macht, weil du möchtest halt dich mit dem als normaler OSM-User dann mit dem Personen eventuell noch unterhalten können, was ist denn da jetzt oder was hast du genau da mal gemeint oder sonst irgendwas. Aber du wirst halt immer solche Fälle haben, wo es Leute gibt, die noch keinen OSM-Account haben, die da jetzt in Cold Änderung gemacht haben, die dann irgendwie zurückspielen musst. Mhm. Also bei der mit der Wheelmap ist es halt genau dasselbe. Wobei die haben inzwischen halt einen Account, der dann diesen einen Tag pflegt.
Wobei die Idee, da noch im Comment, also einen Link anzulegen, oder beziehungsweise eine Webseite mit der Historie, mit den Kontaktmöglichkeiten und in dem Change-Request oder in dem Change wird ein Link darauf
also dass du in der Commit-Message noch mit rein einen Link genau, mit reinmachst,
dass du da das versuchen kannst, irgendjemanden zu kontaktieren, finde ich gar nicht schlecht.
Ja gut, ja. Aber
das wäre vielleicht sogar OSM die ideale Lösung.
Das hast du bei OSM noch eh. Wenn du committest, dann steht da dein Name und deinen Namen kannst du eine Nachricht schicken.
Wenn da halt als Name called steht.
Genau, wenn da als Name called steht, aber sie haben ja schon den Kontakt zu Facebook oder sonst.
Ja,
da könnte man sich schon überlegen.
Ja, also ich muss
sagen. Das wäre ideal, sag ich mal.
Ich halte das als Randproblem, denn schon mal, was weiß ich genau, wie die Zahlen waren, aber es waren deutlich mehr als, ich glaube, irgendwie, was waren es? 1000 oder so von OSM oder 100 von OSM und irgendwie nur die Zahl der Facebook- und Twitter-Einlogs.
Stimmt, das war eher bei 3, ne?
Könntest du mir an einer Hand abzählen, so zusammen?
Nein, also die aktuellen Zahlen sind 1100 von OpenStreetMap, 770 von Google und 10 von Facebook.
So, das heißt.
Zwei Hände,
ja. 700, ja, okay. Das heißt aber, dass die Chance, dass tatsächlich ein Objekt von einem beantwortet und dann von 2 oder 3 validiert wurden und keiner von den 4 ist mit OSM-Account eingeloggt, die ist schon relativ dünn, finde ich. Und dann könnte man sagen, okay, wenn auch nur irgendeiner in dieser ganzen Chain einen OSM-Account hat, dann machen wir das über seinen Account und nur wenn das nicht der Fall ist, dann geben wir über unseren. Und dann finde ich die Idee nicht schlecht zu sagen, ja, wir packen da irgendwie Kontaktmöglichkeiten rein, aber sowas wie Facebook-Links in der OSM-Historie sind irgendwie doof. Das würde ich nicht machen. Genau. Aber so also über eine Drittseite bei Quartus kann ich mir das vorstellen.
Genau, aber, dritte Seite. Aber ich fände auch wichtig, dass das Zurückschreiben jetzt auch passiert. Also bevor man die 100% Superlösung hinlegt, bitte zurückschreiben. Ist dreimal validiert worden, das stimmt schon. Also einfach versuchen. Also
ja, und man könnte die OSM, die Google und Twitter Loginner auch einfach mal nerven und sagen, hey, du bist ja mit Twitter gekommen, hast du denn auch einen OSM-Account? Mach doch hier mal OAuth. Weil ich glaube, die meisten werden sich entweder danach oder davor einen Account geklickt haben und sind vielleicht nur aus Faulheit da drauf gegangen. Man könnte sie doch fragen, ich meine. Bist du da skeptisch?
Ja, etwas.
Warum?
Aber ja, wenn du Leute nervst,
ja, aber die sind von Google, die sind Nerven gewöhnt, da blinkt es doch sowieso überall.
Ja. Ja, also auch interessanter Talk, wer mal über die Hintergründe von Cord etwas wissen will. Ich kann das nur unterstützen, dass das Zurückschreiben da rein muss.
Mhm. Wie fandet ihr denn den Rest? Wie fandet ihr denn das Social Event? Also unseres.
Das Podcast-Hörertreffen von dem.
Ja, das ist jetzt voll fies. Ich hole mir jetzt wieder eine Watsche ab. Naja, wir haben ja Hörertreffen gemacht. Die Mittwochabend. Mittwochabend? Oder Dienstag? Mittwochabend war das, oder?
Mittwoch, ja.
Ja. Und das war halt parallel zum Social Event.
Der sehr gut gewesen sein soll.
Ja, habe ich auch gehört. Ich überlege mir doch tatsächlich sehr, beim nächsten Mal einfach mal hinzugehen. Ich habe mich bisher ja geweigert, aber naja, wenn er so gut ist, dann naja. Und das war voll toll, mal ein Hörertreffen zu haben, wo Hörer da waren. Weil wir haben ja vorher in Berlin schon mal versucht, sowas zu machen, aber da standen wir relativ einsam.
Nein, nicht einsam, aber das war halt auch so, das war dieses gemeinsame Hörertreffen aller Dinge, Podcasts, die da nach den Podcast-Workshops sozusagen da sind. Und ja, aber selbst wenn ein Hörer da war, du weißt es nicht mal. Vielleicht hat er uns nicht gefunden, weil er gar nicht weiß, wie wir aussehen.
Wir brauchen Anstecker. Wir brauchen T-Shirts. Hey, mag mal jemand das Radio OSM-Logo, das ist auch in hoher Qualität irgendwo im Blog verlinkt. Mach doch mal einer T-Shirts für uns. Ich schicke auch gern die Adresse. Ich packe die Adresse irgendwo hin. Ihr könnt uns die dann zuschicken. Wir wünschen uns T-Shirts. Kann das in die Shownotes mit rein? Damit man uns erkennt. Im Chat wird gefragt, was denn ein Social Event ist. Wollen wir das kurz erläutern?
Ja, also das Social Event bei der Foskis ist immer als ein, man geht teuer essen und betrinkt sich sozusagen für einen Pauschalpreis Ding gebaut. Und also ich persönlich, mir hat das nie so richtig gefallen. Und klar, es hat wieder das Problem, wenn das jetzt nur OSM-Leute werden, dann wäre es wahrscheinlich wieder was anderes. Aber wenn du dann halt mit, was sind so für Leute außer OSM bei der Konferenz? Also da hast du halt von Entwicklern, die an Open-Source-Tools rumbauen, bis zu Leuten, die in Ministerien irgendwie Gits-Zeug machen, alles Mögliche da. Und naja. Mir hat es halt einfach nicht so gut gefallen.
Ja, Ja. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich war noch nie auf einem Social Event bei der Foskis. Ich habe mich immer irgendwie, entweder habe ich es verpeilt, mich anzumelden, oder ich habe mich gedrückt und naja.
Ist es ja auch nur ein Angebot. Ich also weiß das nicht, kann man wahrnehmen.
Was mir da verloren gegangen ist, aber ich kann sagen, dass wenn man da nicht hingeht, dass dann meistens sich dann ein paar finden, die es auch verpeilt haben oder auch nicht hingehen wollen. Und dann geht man halt irgendwo anders in den Biergarten und trinkt ein Bierchen. Das fand ich eigentlich auch immer ganz nett bisher.
Weil da war nämlich endlich mal Zeit, sich zu unterhalten.
Genau. Genau.
Was wir dann noch alle 3 Tage gemacht haben.
Richtig. Das muss man dazu sagen. Das ist aus ein bisschen.
Das war nämlich, ich fand, das war nämlich sehr schön gelegen. Also diese Hochschule, wo wir waren, die ist quasi mitten in der Stadt gewesen. Und 5 Minuten laufen war man bei der ersten Gaststätte und da reihten sie sich so auf wie auf einer Perlenkette. Mhm. Das fand ich sehr schön gelegen. Mhm. Wir hatten Glück mit dem Wetter.
Naja, am einen Abend hat es schon ein bisschen.
Ja, aber. Ich fand schon, das war insgesamt Glück mit dem Wetter.
Ja, auf jeden Fall. Wir kamen da an und das Wetter ist im Prinzip gut geworden. Die erste Nacht im Zelt war noch sehr kalt und in der zweiten ging es dann, da wurde es dann besser.
Wobei wir am Ende dann doch irgendwie fast jedes Mal im selben Restaurant beim Essen waren. Aber, ja,
das stimmt.
Ja, das stimmt.
Das ist in der Schweiz auch immer so eine Sache mit dem, wie viel Geld gebe ich für eine Pizza aus und naja. Also muss man schon sagen, war zwar alles echt hervorragendes Essen, aber es war auch echt arschteuer. So für Deutschland-Norm.
Ja, und die Parkplatzsituation war auch noch so eine Sache. Also da bräuchte man mal so richtig detailliertes, wo kostet welcher Tag wie viel Parkplatz-Mapping und so weiter. Aber und die App dazu, die das dann auch wieder gut lesbar darstellt. Aber
na, da sind wir ja beinahe schon bei unserem nächsten Thema. Nämlich bei Apps und Navigation.
Ja, genau. Wir hatten schon in einigen Folgen darüber gesprochen. Und bei mir stellte sich jetzt auch mal die Aufgabe, ich war im Ausland und hatte kein Internet. Entsprechend brauchte ich was Offline-mäßiges. Und ich hatte mir mein iPhone, ein Android, mein Nexus 7 mitgenommen und mein Garmin. Und hatte die alle so ein bisschen vorbereitet. Und ich muss sagen, also ich war in Kalifornien, gewonnen hat dann das Android mit OSMN Plus.
Was hat es denn besser gemacht als alle anderen?
Gut, ein Vorteil ist natürlich, der Bildschirm ist etwas größer. Das heißt, man kann da schon mehr sehen. Und ich war mit dem Routing sehr zufrieden. Die Ansagen kamen rechtzeitig.
Ja, das ist auch immer so eine Sache.
Ne? Ja, genau.
Kommen sie frühzeitig genug, aber nicht zu früh.
Etwas komisch war immer, das Ding hat schon viel gerendert. Also auch Kalifornien hatte viele Daten, muss ich sagen. Mhm. Aber insgesamt hat das super funktioniert. Also ich war echt überrascht. Also das Programm, das werde ich wohl weiter nutzen und testen. Eine witzige Sache war dann dabei, wir hatten eine Zwischenlandung in Philadelphia, mussten dann umsteigen, Inlandsflug. Und unterwegs kriegte ich irgendwie mit, dass vorne in dieser First Class, Business Class, ich weiß gar nicht, wie das heißt da, also die etwas abgetrennter sind, da hatte jemand einen Laptop bei und der war am Surfen im Flugzeug. Da habe ich gesagt, cool. Geguckt, auch mal Laptop rausgeholt, beziehungsweise auf dem Handy geguckt und dann aber gesehen, ja, da ist ein WLAN. Es kostet aber irgendwie 10, 20 Dollar für jetzt den Flug, beziehungsweise 50 Dollar im Monat als Flatrate. Und dann habe ich gesagt, und dann bei Google so ein bisschen, Google Maps, aber habe gedacht, ist ja eh offline. Und dann habe ich gemerkt, dass die Google Maps freigeschaltet hatten.
Okay, also du warst im WLAN drin? Und dann
genau, ich war im WLAN drin, ja. Hätte mich anmelden müssen über so eine Seite. Hab dann irgendwie aus Versehen oder so einfach mal geguckt, Google Maps, und hab dann ein bisschen rumgestitcht und so und gesehen, hey, der lädt ja nach. Mhm. So, hä? Seltsam. Ja, und dann hab ich mir nämlich die Flughafen so angeguckt und so weiter und erstmal gecached so ein bisschen. Und dann hab ich gedacht, sind die anderen, irgendwie hab ich dann versucht, andere Seiten, also die Google-Suche ging nicht, ja, kam einfach nichts. Beziehungsweise kam immer der Bildschirm hier, bitte
jetzt kaufen hier,
genau.
Und einwerfen.
Und das fand ich schon recht cool.
Hast du noch andere Seiten gefunden, die da gingen?
Nein. Irgendwann war der Flug auch zu Ende.
Gibt es da nicht irgendwie ein cooles Tool, das einfach mal so die Liste aller bekannten DE-Domains durchprobiert oder sowas? Keine Ahnung. Naja, was hattest du denn sonst noch so für Apps dabei?
Ich hatte dann noch dieses von Scobbler, das
Forever Map?
Nee, dieses Navi 2 Navi Plus, 2, Navi Plus dabei. Garmin habe ich mir natürlich einfach eine Garmin-Karte mit einem Extrakt runtergeholt von BB Bike. Ja, das waren so quasi die drei Testkandidaten, die ich da mal probiert hatte.
Mhm. Und hast die anderen auch mal praktisch eingesetzt? Oder?
Ja, ich hatte teilweise halt parallel so ein bisschen mal geguckt, so gerade der Navi Plus und so, die auf dem iPhone. Aber also zu genutzt haben wir es wirklich dann das OS im End.
Ja, ich habe Navi Plus mal ein bisschen getestet, vor allem im Shootout gegen Apple Maps auf meinem iPhone 4. Und war eigentlich erstmal ganz positiv überrascht. Also so Routenverlauf war, sagen wir mal, eigentlich identisch. Und bis auf eine komische Stelle, wo die Landstraße direkt irgendwie 5 Kilometer parallel zur Autobahn läuft, wo er mich runterschickt und dann 5 Kilometer parallel zur Autobahn und dann wieder drauf. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. War jetzt aber auch nicht schlimm, hat jetzt irgendwie keine Zeitverluste gedauert. Vielleicht war er irgendwie der Meinung, da könnte irgendwie ein Stau umfahren, aber es war halt nachts, da war eigentlich kein Stau. Die Nachtdarstellung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Das ist so lila, türkis, aber naja, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, geht's irgendwie. Sprachausgabe war ganz okay, also war nicht so flüssig, es war ein bisschen abgehackter, aber korrekt, präzise und zum richtigen Zeitpunkt, was wirklich nicht so einfach ist. Dann auch vor der Auswahl zu wissen, dass man da raus muss. Was es nicht kann, im Gegensatz zu Apple Maps, ist Ansagen von Straßennamen und Ortschaften. Das ist eigentlich so normal kein Problem, aber bei größeren Autobahnkreuzen ist das etwas schwierig, wenn er halt sagt, ja, nimm jetzt rechts halten, dann links halten, dann rechts halten. Und er kann dir nicht sagen, dass du die Autobahn Richtung Basel nehmen sollst, dann weißt du manchmal nicht so genau, wo du dich einsortieren musst. Und da muss man wirklich auf den Bildschirm gucken, wie denn jetzt an den einzelnen abknickenden Elementen da zu fahren ist.
Wobei, das finde ich grundsätzlich, diese Autobahnschilder, fände ich sinnvoll, wenn die mal bekommen könnten. Mhm. Ich glaube, gibt es da ein Tagging-Schema für? Ich bin mir da gar nicht sicher.
Brauchst du die denn? Ja gut, brauchst du schon. Du musst wissen, was auf den Schildern wirklich
ist. Ich finde das total praktisch einfach.
Ist halt extrem schwer zu mappen.
Na, es gibt da schon ein Tagging-Schema. Das habe ich schon gesehen, dass es Leute damit angefangen haben. Und ich finde es auch witzig, Google schafft es immer, bei seinen Routing-Ansagen auch immer die untersten Zeilen davon zu nennen, wo die aber erst auf dem letzten Schild dran stehen und auf den 2, 3 Schildern davor stehen dann nur die von oben.
Also Apple Maps macht das ziemlich gut, dass es immer die obersten beiden sagt.
Ja, es ist halt wieder die Frage, wie du zum einen deine Queries gemacht hast und wer das Zeug denn alles abgetippt hat von den Schildern. Also das wird ja meistens immer mit Videokameras und so weiter gefilmt und dann irgendwo in Indien oder sowas. Ja, genau. Und dann abgetippt.
So, was wollte ich sagen? Geschwindigkeitsbegrenzung war hervorragend. Also das hat er genau gemacht, mir zu sagen, jetzt Achtung, du fährst ein bisschen schnell. Was das Apple Maps nicht kann oder zumindest nicht macht. Was mich aber so ein bisschen geärgert hat, ist, also ich habe 2-3 Mal bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen, da war halt mal eine Baustelle, da war eine ziemlich lange Baustelle über 3 Jahre. Und da waren 60 und jetzt ist es halt weg, jetzt sind da 120. Und dann hat er halt ganz ehrlich gesagt, okay, du bist zu schnell. Da habe ich mir gedacht, naja, okay, kein Ding. Mache ich mir hier so einen Bug-Report. Man kann da ja direkt aus der GUI raus Bug-Reports setzen. Notiere mir das und wenn ich zu Hause bin, kann ich das dann reparieren und schreibe da halt, weil ich weiß ja, wie die Geschwindigkeitsbegrenzung jetzt ist. Also Bug-Report gedrückt, dann kommen so irgendwie 4, 5 Tasten. Was ist hier falsch? Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann kommt ein Textfeld. Und das ist wirklich lebensgefährlich, wenn man mit 120 auf der Autobahn fährt, sich damit dann vorlehnen muss, um mit dem rechten großen Daumen auf dem iPhone irgendwie einzutippen, 120, Baustelle weg. Das ist wirklich lebensgefährlich.
Du redest über das Navi 2 Plus von Scobbler, oder?
Ganz genau. Bei Apple Maps kann man zwar auch Fehler melden, aber da reden wir nicht drüber. Das geht ja nicht so aus dem zurück, leider.
Aber eine Sprachnotiz kannst du halt dummerweise nicht dran machen, oder?
Selbst wenn, müsste ich mich vorlehnen, auf den Sprachnotizknopf drücken und dann könnte ich das sagen, dann müsste ich auf das Fertig drücken, wenn ich dieses Siri benutzen will.
Buttons kann man groß machen.
Ja.
Oder man kann bessere Haltung für sein Telefon verwenden. Also.
Genau.
dass man sich nicht so weit strecken muss, aber das muss der eh, um auf den Button zu drücken.
Ja, oder man könnte sagen, mach den Fehler, aber submitte ihn noch nicht, weil was ja passiert ist, dass er das Ding über 3G zum MapDust hochlädt. MapDust ist ein Programm, das auch von Scopler betrieben wird, wo man diese Fehler sehen kann. Also wo man sehen kann, was andere Navi-Benutzer für Fehler gemeldet haben. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil man sieht, wie war die Route geplant, wie ist er vorher gefahren, wie ist er dann tatsächlich gefahren, an welcher Stelle kam welche Ansage, wo hat er dann tatsächlich den Fehler gemeldet. Also man kann gerade so Abbiegebeschränkungen sowas da super nachvollziehen, wenn das Navi sagt, fahren Sie geradeaus und der ist aber rechts gefahren oder umgekehrt, sieht man sehr schön diese Fehler. Und wenn ich das jetzt submitte, dann taucht halt ein Fehler bei MapDust auf, ohne Text. Und das hilft halt dem OSM-Mapper nichts, weil der weiß nur, hier ist was falsch, aber er weiß nicht, wie ist es denn richtig. Das heißt, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, ist, dass ich sagen kann, hier Fehler, und dann hätte ich die gern daheim vervollständigt, weil ich weiß ja, dass da Geschwindigkeitsbegrenzung falsch war. Das kann ich mir ja behalten, die halbe Stunde. Echt? Hätte ich die daheim ich habe nur einen Fehler gemerkt auf der Route, deswegen oder zwei. Und hätte das daheim vervollständigt und dann hochgeschickt. Aber das geht halt nicht, man muss es während der Fahrt machen. Und das ist auch noch sowas, was ich mich gefragt habe, wenn ich denn am Schild auf den Fehlermelden-Knopf drücke und dann noch ein paar Minuten brauche, um die Fehlermeldung einzutippen und sie dann submitte, welche Position nimmt er denn dann?
Je nach Einstellung liefert er da wirklich einmal die Position, wo du den Button gedrückt hast, auch noch ein bisschen davor und danach und so weiter. Also das haben sie schon durchdacht und so, aber...
Naja, auf jeden Fall, ich habe den Kram submitted und habe dann gedacht, zu Hause, so, jetzt reparierst du mal diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da habe ich festgestellt, dass die, was Wunder, in OSM schon lange repariert sind. Nämlich genauer gesagt schon irgendwie 3 oder 4 Monate, solange es die Baustelle halt nicht mehr gibt. In MapDust waren aber irgendwie 30, 40 Fehler an der Stelle gemeldet, weil die Daten in dem Navi 2 einfach viel älter sind als die bei OSM. Und das führt halt dazu, dass ganz viele Leute Fehler melden, die in den OSM-Daten schon längst nicht mehr drin sind und sie das vermutlich auch weiterhin tun werden, weil Navi Plus seine Daten nicht aktualisiert. Und das fand ich dann tatsächlich nicht mehr so lustig.
Ja, da fällt mir ein, auf der State of the Map in Tokio hat einer der Geschäftsführer einen Talk gehalten. Und auch so ein bisschen über deren Prozesskette geredet. Und wenn ich mich richtig erinnere, liegt das daran, dass deren Processing der OSM-Daten recht kompliziert ist.
Und sie ja, aber dann muss man es halt entsprechend so optimieren, dass es nicht so lange dauert. Also
gerade 4 Monate. Aber ich glaube, da gibt es auch Videoaufzeichnungen von. Müsste man mal tief suchen im Netz. Da könnte man mal noch mal reingucken, warum das jetzt ist. Ich habe nur so in Erinnerung, dass der Prozess extrem kompliziert ist und komplex ist und die nicht so häufig wiederholen.
OSM-End schaffen es ja auch. Also die haben ja auch aktuelle Daten oder es gibt ja auch noch ein paar andere Mitbewerber, die es auch schaffen, ja schneller die Daten aktualisieren.
Naja, das ist ja gerade vor Tom einmal im Jahr oder so, ne?
Naja gut, man kann halt argumentieren und kann sagen, naja gut, okay, ich habe diese App jetzt gekauft, glaube ich zumindest. Wenn halt die Summe aller Geldeingänge durch Kauf der App nicht reichen, um die Prozesskette aufzuhören, dann macht halt diese scheiß App teurer. Weil dann ist es halt einfach so. Da kann man nichts gegen machen. Also mit OSM-Daten zu arbeiten, damit kannst du ohne Probleme jeden auch nur so neuen Rechner und jeden Server, den du irgendwie kriegst, in Sekunden platt machen. Egal wie viel RAM das Ding hat, egal wie viel Throughput das Ding hat, mit dem Verarbeiten von OSM-Daten, du kriegst alles an die Wand gefahren. Das ist halt einfach so. Da kann man noch nichts gegen machen. Das Einzige, was man machen kann, ist halt einen größeren Server kaufen. Und dann kostet es halt Geld, dann soll die App halt teurer werden. Ich habe kein Problem damit, da Geld reinzuwerfen, wenn ich dabei dann dem Gesamtprojekt was helfe. Und das ist halt im Moment unmöglich. Und dieses MapDust ist quasi unbenutzbar. Weil du nicht weißt, also bei den meisten Fehlern wahrscheinlich die Sachen schon längst gefixt sind. Naja, gut. Okay.
Genau. Vielleicht, ich habe gelesen, auf der Talkliste und im Forum gibt es Leute, die sich da etwas besser mit auskennen mit diesem MapDust. Vielleicht könnt ihr ja mal einen Kommentar schreiben, wie das mit diesem Update-Zyklus überhaupt aussieht und welche Erfahrungen sie vielleicht haben.
Ja, und vielleicht bin ich auch nur
weil an sich finde ich den Service super. Also an sich finde ich die Idee und alles, was das ist.
Gemacht ist das Ding super geil.
Ja.
Das ist wirklich, also GUIs können die. Und das ist richtig schick. Nutzt mir halt nur nichts, wenn ich lauter False Positives da habe. Ne? Und mich erstmal 30 zumachen muss, bevor ich feststelle, da ist wirklich ein Fehler.
Naja, zurück zu den eigentlichen Navi-Apps.
Ja.
Genau, vorhin wurde im Chat noch angemerkt, dass Marc ja gar nicht gesagt hat, welches OS im End er benutzt hat. Du hattest die 1.4.1, also Beta, oder? Die aktuelle.
Ich denke, ich hatte die aktuelle, ja.
Ja. Da wurde auch noch gesagt, also Katha hat erwähnt, dass es dieses auch, also sie kennt jetzt leider, ich gehe mal davon aus, dass sie eine Frau ist, weil A hinten raus, man möge mich korrigieren, weil es nicht so ist, dass es sie inzwischen seit eine App namens Navigator von MapFactor bevorzugt. In dem Fall auch eine Android-App. Und die habe ich mir neulich auch ein bisschen angeschaut, auch noch nicht wirklich tief. Aber das Interessante fand ich da vor allem, dass es, glaube ich, einer der ersten Apps war, bei denen man wirklich wählen, also wo die App, die Navi-App sozusagen unabhängig von der Datenquelle war. Das heißt, wenn du die App das erste Mal startest oder jedes Mal, wenn bis du den Haken sagst, der soll dich nicht mehr fragen, halt, ob man die Daten von TomTom oder von OpenStreetMap benutzen möchte. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie weit diese Probleme mit Aktualisierung da gelöst sind und so, aber falls da jemand mal einen schönen Bericht hat, also wie gut das Ding so funktioniert, dann schreibt doch mal einen Hörerkommentar, nimmt einen Hörerkommentar auf oder sowas. Oder wir kommen selber mal zum Testen.
Eine Sache, die mir dazu noch einfällt und warum die meisten Programme das wahrscheinlich nicht machen, ist, dass das OSM-Datenformat, also das ist ja auch das, was Jochen Topf in seinem Vortrag erwähnt hat, so grundlegend verschieden ist von allem, was in dieser GIS-Welt da draußen existiert. Und ist wahrscheinlich nicht so einfach, ist eine App zu schreiben, die mit beiden irgendwie halbwegs klarkommt. Also ich stelle mir das zumindest extrem schwer vor.
Na, dann musst ja nicht unbedingt ein neues Datenformat irgendwie anfangen. Es gibt ja schon sehr, sehr viele Datenformate, die du verwenden kannst, die auch nicht mehr so nur OSM-Raw-Zeug sind und so.
Gut. Wollen wir weitermachen?
Haben wir denn noch ein Thema?
Eins müssten wir noch haben.
Genau, das wäre nämlich eigentlich auch eine schöne Überleitung. Datenformate. Auch wenn es jetzt nur um OSM-Datenformate geht und damit eigentlich nicht das Problem mit vorverarbeiteten Daten, das man haben hat. Aber vielleicht kann man das so spontan noch anhängen.
Erzähl doch mal, was gibt es denn für Datenformate, die so im OSM-Universum kursieren? Wie fing denn alles an?
Naja, also es geht jetzt erstmal um Datenformate für Carlton-Daten. Und wie sind bei uns Carlton-Daten aufgebaut? Das kennt man ja, diese drei Grunddatentypen, Node, Way, Relation.
Und, das ist die heilige Dreifaltigkeit.
Ja, momentan noch Dreifaltigkeit. Wird sich ja hoffentlich demnächst endlich mal ändern, wenn wir dann auch einen eigenen Datentyp für Areas haben, also Flächen. auch wieder so ein Projekt, das wir mal anfangen. Aber zurück zum Datenformat. Ja, das erste war XML. Also einfach so diese drei Datentypen als einzelne Grunddatentypen ausgeschrieben. Hat sich halt mit der Zeit so rausgestellt, ja, wenn man so einen ganzen Planeten dann abbilden möchte, dann ist es doch ein bisschen redundant und man hat das dann zwar irgendwie noch gezippt oder so, aber es ist trotzdem halt, du musst es erst komplett auspacken und dann brauchst du mal einige Hunderte, Hunderte nicht, oder wie groß ist ein aktueller Planet?
Also ich glaube, komprimiert, wir können es ja mal kurz nachgucken, komprimiert sind das einige Dutzend Gigabyte, planet.osm.org. Also es dürften irgendwas um die, ach ne, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich sag's euch. Der aktuelle Latest ist 28 Gigabyte BZIP2 komprimiertes XML und ich würde mal aus der Hüfte schießen, dass das deutlich mehr als 500 Gigabyte entpackt sind oder so. Also du guckst mich fragend an, nicht so viel? Übergeshootet.
Das wundert mich jetzt aber. Ich kann auch falsch liegen.
Also es sind definitiv mehrere hundert Gigabyte entpackt. Ja. Und
wenn du irgendwas damit machst, musst du es halt erstmal entpacken. Und das heißt, du brauchst diese 300 Gigabyte auf der Platte.
Naja, selbst wenn du das jetzt live entpackst, also wenn du BZCAT machst und einfach diese XML-BZIP2-Datei einfach mal auspackst und danach in den Papierkorb, also in den Müll schiebst, gar nicht mehr auf die Festplatte, sondern direkt nach Dev0, dann läuft das trotzdem einige Stunden nur beim Entpacken dieser Datei.
Nimmst du auch den parallelen
BZIP? Der geht ja nur zum Packen und nicht zum Entpacken.
Okay.
Oder?
Ich.
Okay. Auf jeden Fall sehr lang. Und wenn man dann noch anfängt, das XML zu parsen, dann dauert es wirklich noch länger.
Genau, und deswegen wurden dann Ersatzformate oder ja eine Weiterentwicklung davon gemacht. Und zwar gab es von Google, gibt es so ein generisches, ja, ich nenne es mal Framework namens Protocol Buffers. Und die haben den Eigenschaft zum einen, dass sie versionsgestützt sind. Das heißt, du kannst das Format versionieren. Und zum anderen ist es aber binär. So eine Mischung davon. Also sie optimieren da halt ein bisschen die Strings raus und machen irgendwie so eine Stringtabelle am Anfang. Also, dass du, wenn jetzt überall eine gewisse Zeichenkette steht, dann steht die eigentlich nicht mehrmals dann in der Datei, sondern es gibt irgendwo eine Tabelle, wo die halt referenziert, wo dann steht, okay, dieser Zeichenkette hat jetzt Nummer 5 und wenn dann diese Zeichenkette irgendwo vorkommt, wird die halt referenziert und das spart da schon mal Platz. Der Vorteil daran ist halt dann auch, es ist blockweise auch nur komprimiert.
Und das bedeutet wiederum, dass man es nicht komplett auspacken muss, sondern man kann den Header auspacken, gucken, was ist da drin. Okay, das sind Nodes, die will ich nicht, weiter zum nächsten Block. Und man kann dieses Auspacken vor allem auf mehreren CPUs gleichzeitig machen.
Und das ist eigentlich das Format, das ich im Prinzip inzwischen seit überall verwende, also hauptsächlich verwendet, wenn man jetzt so in Planet-Größe macht. Also wenn man nicht nur einen kleinen Bereich verarbeitet, sondern wenn es um einen großen Bereich geht.
Vor allem ist das Parsen viel schneller. Also ich habe damit tatsächlich so ein Speedup von Faktor 10 bei manchen Aufgaben gehabt, weil einfach das Lesen und das Schreiben so viel schneller sind im Vergleich zum XML, dass, sagen wir mal, dieser extra Aufwand, dieser String-Tabelle zu dekodieren oder zum Beispiel, die machen ja auch so Var-Int-Sachen, also dass ein Integer unter 127 braucht nur ein Byte und dann ansonsten, wenn er größer ist, nur 2 Bytes und so. Dieses ganze Zurückrechnen in normale Daten, das fällt dann gar nicht mehr ins Gewicht, weil das Parsen und das Schreiben so viel schneller ist. Und was man eben auch sagen muss, ist, dass BZIP2 zwar ganz gut komprimiert, aber halt ein super ineffizienter, also von der Rechenleistung her super ineffizient ist.
Genau, also vom Größenvergleich her, ich zitiere jetzt einfach mal die Tabelle, die Wolfram auf seine Hilfe zum Extra-Service da aufbaut. Also wenn ein OSM-XML gezippt, ist es 2-mal größer als eine PBF-Datei. Oder wenn du es bzippen würdest, 1,5-mal größer. Aber du musst es eben nicht komplett auspacken im Vergleich zu OSM-XML, PBF. Was gibt's sonst noch? Es gibt auch noch das Format O5M, das Markus aus Nürnberg gebaut hat. Das ist rein binär und nicht kompatibel. Er sagt, es ist das, dass man es am schnellsten verarbeiten kann und so, aber das Problem ist halt, dass, ja, oder man kann es nicht. Es gibt die Daten kaum nirgends in diesem Format.
Ja, also man muss mal anders anfangen. Dieses OSM-XML, das ist uralt und es gibt ganz, ganz viel Dokumentation darüber, wie das zu lesen ist. Und vor allem, man kann reingucken, kann sich's angucken. Das PBF ist standardisiert. Das heißt, es gibt ein GitHub-Repo, wo ein Standard definiert ist, wie das zu lesen ist. Und da gibt's dann eine Java- und eine C++-Implementierung von. Und eigentlich, du kannst zum Beispiel über das C++ an Python ran und hast da dann einen Reader und über das Java kommst du auch in viele Geräte hin. Das heißt, es gibt dort eine Standardimplementierung von. Und dieses O5M, das kann halt erstmal nur ein Tool. Und dann gibt es noch jemand anderes, der das irgendwie auch implementiert hat, aber es gibt halt keine echte Spezifikation dafür. Und es ist halt nicht extensible. Also das ist einer der Gründe, das XML, sehr klar, steckt ja im Wort drin, ist erweiterbar. Wenn wir also morgen einen Area-Datentyp einführen, dann lässt er sich damit realisieren. Und das PBF ist auch so gemacht, dass es, obwohl es ein Binärformat ist, extensible ist. Also man kann dort zusätzliche Teile definieren, die von Programmen, die diese Teile nicht verstehen, einfach ignoriert werden. Und das geht mit dem O5M halt auch nicht. Das ist in so einer schnelllebenden Community wie OSM halt tödlich.
Also das Format wurde eigentlich hauptsächlich da entwickelt, wenn du komplett ohne Datenbank arbeiten möchtest. Also Markus hat ja damit so eine Alternativvariante zur ÖPNV-Karte gemacht, als die gerade nicht aktualisiert wurde, wo er halt alles sozusagen auf Dateiebene mit diesen ganzen anderen Tools, die man nachher wahrscheinlich noch erwähnen, sich die Kacheln vor... die Daten in diese Kacheln zerlegt hat und so weiter und dann vorgerechnet. Und dafür ist es halt wahrscheinlich ganz, ganz netter Anwendungsfall. Ja, aber es ist zur Vollständigkeit, halt, erwähnen wir es halt jetzt mal. Gut. So, was gibt es sonst noch? Also es gibt natürlich noch alle möglichen Anpassungen von dem OSM-XML-Format. Zum Beispiel JOSM, das was ist, wenn du da auf Speichern drückst, speichert auch OSM-XML ab mit ein paar Erweiterungen und sowas wie negativen IDs für Objekte, die noch nicht hochgeladen sind. Es gibt auch noch, Roland hat in der Overpass-API nochmal eine Variante von OSM-XML, die kein XML ist, sondern JSON. Das heißt, dass du direkt von der Overpass-API, das heißt, dein Zeug in JSON, also das ist das mit den geschweiften Klammern. Also
JavaScript Object Notation.
Genau, und das kannst du halt, ist auch ein ganz nettes Datenformat. Und da wiederholt sich halt nicht so viel wie bei XML jetzt. Ja, und kannst halt mit JavaScript relativ einfach verarbeiten. So. Das wären jetzt so diese Datenformate an sich, die man meistens so ansieht für OSM-Daten in Reihenformat. Und dann gibt es jetzt eben verschiedene Probleme, die man da lösen möchte. Also zum einen, wir nennen das jetzt einfach mal Splitten. Du hast den kompletten Planeten und möchtest jetzt den Planeten in Deutschland raus haben zum Beispiel. Und grundsätzlich gibt es da die Tools Osmosis. Das ist so das erste Tool, mit dem man sowas machen kann. Das ist in Java geschrieben.
Das ist der Urahn aller OSM-verarbeitenden Tools.
Genau, das kann unheimlich viel. Kann auch noch ganz andere Dinge als nur Dateien schneiden. Also man füllt da zum Beispiel auch eine Datenbank damit. Aber da sei auf unsere Datenbankfolge verwiesen oder auf die entsprechende Seite im Wiki. Daneben gibt es dann noch Tools, die dann auch splitten können, aber eben für einen speziellen Anwendungsfall. Also zum einen, da gibt es zum Beispiel die Leute, die 3D-Karte, also maps.osm2world war das, glaube ich, das ist die Karte, die mit osm2world gerendert ist, aber als Webkarte verfügbar ist. Die haben sich zum Beispiel einen Splitter für eine geschrieben, die auf einer gewissen Zoom-Stufe da alles zerteilt. Aber es gibt auch eben generische Tools, die das dann, die mehr konfigurierbar sind und so weiter. Ich würde sagen, wenn man so einen Anwendungsfall hat, dann sollte man sich einfach mal auf diese...
Es gibt noch einen, der da nicht drin steht. Das ist nämlich der, den ich gebaut habe.
Ah ja.
Und der ist toll. Den habe ich nämlich, gebaut. Und zwar ist es der OSM History Splitter, der entgegen des Namens auch in der Lage ist, normale Dateien zu splitten, weil History ja nur ein Spezialfall von unserem normalen Datenformat ist. Der ist komplett in C++ geschrieben, kann auch Polygone cutten und auch mehrere auf einmal. Das heißt, man geht hin und sagt, naja, ich habe hier folgende 5 Kontinente und wirft dann da eine Datei drauf und der macht einem 5 Ausgabeformate. Er kann alles lesen und schreiben, also naja, der O5M kann er nicht, aber PBF, XML kann er, super. Und der wird beispielsweise bei der Geofabrik eingesetzt, um die Extrakte zu machen.
Nein.
Doch, weil der halt einfach 2x bis 3x schneller ist als Osmosis.
Ja. Okay, dann kriegst du von mir den Auftrag auf der Wiki-Seite OSM File Formats, den Link in der Splitting-Section entsprechend
zu erweitern. Das werde ich tun.
Genau. Ansonsten schaut auch einfach mal dahin und wenn ihr mal so einen Fall habt, ja, also wenn ihr, ist dein Splitter in jedem Fall schneller oder?
Jetzt mach ihn schlecht.
Ich habe ihn nicht getestet, ich benutze ihn jetzt zum Splitten von History und da ist er relativ schnell, also ich schaffe so dieses History-Ding, was ja irgendwie schon 50 oder 60 GB groß ist, also nochmal einen Zacken größer als der Planet, in ungefähr 1,5 Tagen, naja, eigentlich unter 20 Stunden durchzujagen. Und da 10, 15 Extrakte gleichzeitig von zu schreiben.
Also schaut einfach, wenn ihr was splitten möchtet, auf diese Wiki-Seite, was es alles gibt. Probiert am besten alle Tools durch und schreibt dann auch, was bei euch am besten funktioniert hat. Im besten Falle die Diskussionsseite im Wiki, dann, also zu dieser Wiki-Seite. So, dann gibt es noch einen zweiten Prozess, den ich hier jetzt mal als Filtern bezeichne. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel nur für alle Restaurants in dieser Datei, die du jetzt da hast, interessierst, das bezeichne ich jetzt als Filtern. Und da gibt es auch wieder spezielle Tools, also zum einen Osmosis, zum anderen wieder das entsprechende Tool von Markus, OSM Filter. Ja. Also, gut. Damit wären wir jetzt zu den Kartendaten an sich sozusagen.
Da hätte ich aber auch noch eine Ergänzung beim Filtern. Ja. Und zwar, wenn einem dieses normale Tag-Filtern nicht reicht, dann kann man sich mit dem OSMJS, was auch Teil von Osmium ist, also von Jochen Topf geschriebenen Framework, kann man sich eine kleine JavaScript-Datei schreiben, die quasi vorne eine Datei liest, dann beliebige Filter macht und das hinten wieder rausschreibt. Das heißt, man kann seine Filter in JavaScript schreiben und da dann halt auch komplexere Fälle abdecken. Also was weiß ich, wenn der Tag X dranhängt, dann nimm nur jeden zweiten davon oder so. Keine Ahnung, sowas in der Richtung. Und das ist quasi, da kann ich nichts über die Performance sagen. Das benutzt die Google V8 JavaScript Engine. Aber es ist zumindest relativ convenient, damit so etwas komplexere Filter, Auswertungen, Statistiken und sowas zu machen. Und das kann man, eben gesagt, auch zum Filtern von Dateien benutzen.
Genau, also allgemein alles, was ein bisschen weiter vom Standardanwendungsfall weg ist, ist Osmium sicher mal anzuschauen, eine gute Wahl. Da gibt es auch ein paar schöne Beispiele. Und gerade wenn es um Geometrien geht, also Flächen, Multipolygone, gerade da.
Ja, sowas wie Polygone nach Größe filtern. Also nur kleiner als oder nur größer als. Da könnte man sowas zum Beispiel bestimmt benutzen. Und ist auch, glaube ich, relativ schnell. Aber das kann ich nicht bestätigen.
Ja, das muss man halt immer testen, weil gerade im Zweifel erwischt man halt wieder einen Anwendungsfall, der dann wieder komplett aus dem Rahmen fällt und sich komplett anders verhält als das andere Zeug.
Das stimmt natürlich.
So, dann kommen wir jetzt zu den Dateiformaten für die Diffs. Wie man ja schon mehrfach gehört hat bei uns, denke ich, wenn man mal so einen Service aufgesetzt hat, dann ist es eigentlich, macht es keinen Spaß, den auf jeweils wieder auf den kompletten Daten neu zu rechnen zu lassen, weil dann kommt man mit den Änderungen nicht hinterher. Also gerade wenn du jetzt irgendwie jede Woche die Dateien ziehst, sozusagen den neuen Planet, und dein Berechnen aber 2 Wochen dauert, dann zieht sich das halt gar nicht. Also kommst einfach nicht mehr hinterher und ist es nicht mehr so aktuell, wie es deine User eigentlich haben möchten. Deswegen möchte man das Aktualisieren immer mit Diffs machen. Was heißt Diffs? Ist einfach die Änderung. Das heißt, wenn die besagte Apotheke jetzt dann keine Apotheke mehr ist, sondern ein Restaurant, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dann steht da halt drin, dieser Node ist jetzt ein Restaurant. Was da genau drin steht, unterscheidet sich ein bisschen. Also ganz klassisch waren das OSM-Change-Format, oder ist das OSM-Change-Format, das ist das Format, in dem die Changes auch bei Planet OSM zur Verfügung gestellt werden. Und dann gibt es halt natürlich wieder verschiedene andere Formate. Also derselbe Autor, der das O5M verbrochen hat, der hat auch ein Format namens O5C verbrochen. Das halt wieder ein Binärformat für OSM Changes. Und dann gibt es eben noch die Augmented Diffs, die jetzt auf der Overpass
API. Entschuldige, Augmented Diffs.
Ah, dankeschön.
Bitte.
Jochen hätte mich wieder. Naja. Die Augmented Diffs in zwei verschiedenen Arten und Weisen. Zum einen als ID-Sorted-Version. Das heißt, dass da ein. Was waren da die. Das hatte irgendeinen Vorteil, wenn du Updates einspielst, wenn du es in der Variante hast. Und dann gibt es nochmal die nach der Geometrie sortierten Version.
Da müssen wir, glaube ich, aber ein bisschen mehr erklären. Also nicht alle unsere Hörer haben Erfahrung mit den Updates bei OSM. Der Grund, warum es diese Augmented Diffs gibt, ist, dass in den normalen Diffs. Das sind tatsächlich nur Änderungsbeschreibungen. Also man geht davon aus, ich habe schon den gesamten Datenbestand und dann reicht mir eine solche Änderungsdatei, um meinen Datenbestand quasi auf die neue Version zu bringen. Das funktioniert aber nur dann, wenn ich den gesamten alten Datenbestand schon habe. Wenn ich jetzt nur einen Teil habe, also ich habe beispielsweise nur Deutschland importiert oder ich habe vielleicht gar keine lokale Datenbank, sondern nur mache das alles nur, während ich die Diffs verarbeite, dann fehlen mir Informationen. Und die sind in den Augmented Diffs quasi mit hinzugefügt, dass die quasi so self-contained und komplett selber als ein Block lesbar sind. Und damit ermöglichen sie halt Anwendungen, die zum Beispiel keine lokale Datenbank haben, was dann zum Beispiel es ermöglicht, die direkt mit JavaScript zu lesen und direkt im Browser zu verarbeiten, wo ich eben nicht nochmal eine 500 GB Datenbank hinten dran irgendwie als Backup brauche. Und davon gibt es, wie gesagt, diese Option mit dem Streamable und mit dem Not Streamable. Hast du das schon mal in Aktion gesehen?
Nein, also im Chat meinte auch gerade Troll, ich bin gerade noch überlegen, wer das ist, dass die geometrie-sortierte Version gar nicht implementiert wurde, sondern die haben wir nur mal auf einem Hackweekend spezifiziert, aber anscheinend hat seitdem niemand mehr nachgefragt, dass er die haben wollte oder so. Nee, habe ich nicht benutzt, aber wäre natürlich ganz praktisch.
Wobei es auch da mehrere Interpretationen davon gibt, welche Daten denn in so einen OSC-File noch hineingehören, damit es dann vollständig augmented ist. Und soweit ich weiß, gibt es aber nur eine funktionierende Implementierung davon, die auch von der Overpass-API mit bedient wird, die ja, haben wir vorhin erwähnt, mit dem Overpass Turbo sowieso eine wichtige Rolle in OSM einnimmt. Aber da gibt es auch Disput drüber, was denn da alles drin sein müsste oder könnte, was man noch alles brauchen könnte. Was mache ich denn dann, wenn ich solche Diffs habe?
Na, du hast natürlich auch wieder Tools, mit denen du dann entweder deine lokale Datei auf den aktuellen Stand bringen kannst, oder du schreibst dir dann wieder selber Tools, die dann diese Änderungsanweisungen Änderungsanweisungen für deine lokale Datenbank umsetzt. Also beispielsweise, wenn du so eine Datenbank hast von den Supermärkten und es kommt ein neuer Supermarkt hinzu, dass du dann eben den in deine Datenbank mit einführst. Und das kannst du wenn du es nicht über die komplette Welt machen willst, brauchst du eben die Augmented Diffs, weil du dann Augmented Diffs.
Wir machen das jetzt so lange, bis du es gelernt hast.
Ja. Du brauchst dann halt diese Augmented Diffs, damit du alle Sonderfälle abdeckst, weil du sonst eben, wenn aus einer Apotheke wieder ein Supermarkt wird, dann weißt du halt nur, dass es da jetzt ein Supermarkt ist, aber du weißt, weil es ein Way ist zum Beispiel, gar nicht, wo denn der Way eigentlich ist, weil die Koordinaten in den Nodes hängen.
Yep.
Die Tools, ja, schaut auch wieder auf die entsprechende Wiki-Seite, wenn ihr dann genau nachlesen wollt. Gut, dann könnten wir jetzt noch ein bisschen was über die Anwendungen, also was noch für andere Dateiformate gibt, die dann teilweise speziell für OSM entwickelt wurden, teilweise eben aber auch andere Formate sind. Konkret meine ich zum Beispiel sowas wie Garmin oder MapsForge.
Ja, und auch über WKT und WKB können wir nochmal reden.
Ja, dann mach mal.
Also WKT und WKB sind zwei Abbildungen von einem Standard, der sich Simple Features nennt. Da gibt es doch noch so ein Präfix, wer die herausgegeben hat, oder?
OGC Simple Features. Genau. Ja, das ist so ein Standardisierungsgremium, ähnlich wie die ISO, nur halt in einem anderen Bereich.
Und in diesen beiden Formaten lassen sich Geometrien beschreiben mit Koordinatensystemen, die für die Geografie relevant sind. Also man kann sagen, naja, mein Koordinatensystem ist Lat-Long, Platé-Carré, oder mein Koordinatensystem ist Spherical Mercator und sowas, und kann darin dann verschiedene Arten von eben diesen Simple Features beschreiben. Das wären beispielsweise Punktobjekte, Linienobjekte, geschlossene Linienobjekte, Flächen, also Polygone, Multipolygone, und es gibt noch einiges mehr. Es gibt, glaube ich, auch Curved Objects, also so die Kurven über Punkte definieren, und WKT ist ein Kürzel für Well-Known Text, also eine definierte Art und Weise, diese Geometrien in eine Zeichenfolge zu verpacken. Und WKB ist die Well-Known Binary Notation, indem man diese Daten als Binär-Datenstrom hinterlegen kann. Also weiß man, okay, das erste Bit sagt, ist es ein so oder ist es ein so, die nächsten drei Bits sagen, ob es ein Polygon oder ein Multipolygon ist, sowas. Und das sind die Formate, die eigentlich immer dann verwendet werden, wenn man Geometrien außerhalb vom OSM verwenden möchte. Also wenn man sie beispielsweise in eine Spatialite-Datenbank oder in eine Postgres-Datenbank schreiben möchte, dann muss man sie in WKT oder in WKB umrechnen, die Geometrie, und sie dann in die Datenbank reintun. Und damit kann man dann Abfragen machen, Intersections oder
so. Aber ein Dateiformat, wo direkt so das Zeug drinsteht, habe ich bisher noch nicht gesehen. Oder kennst du da eins?
Das ist ja immer nur, wenn korrekt. Du kannst,
wenn du einen Übergang zu Datenbanken hast, dann hast du das vorher.
Ich habe schon mal ein Format gesehen, das halt so eine Geometrie-Collection auf der obersten Ebene hat und darin dann halt die Geometrien. Aber das ist, ob man das jetzt als Datenformat wertet, weiß ich nicht. Ich habe mal so eine Datei in der Hand gehabt. Aber frag mich bitte nicht, wo die herkam. Vielleicht ist es, ich glaube nicht, dass es üblich ist.
Gut. Ja, dann zu den weiterverarbeitenden Dateiformaten. Also man möchte ja nicht immer nur mit OSM-nativen Elementen rumhantieren. Ist auch immer so eine Diskussion, aber wir erwähnen ja einfach mal, was es sonst noch so gibt. Also eigentlich hat sich fast so jedes Programm noch ein eigenes Dateiformat geschrieben. Also da gibt es zum Beispiel jetzt Navit-Dateiformat, da gibt es das OBF-Dateiformat von OSM-End. Ich denke, das ist, die beiden sind jeweils ein bisschen dokumentiert. Das heißt, falls man irgendwas in die Richtung machen möchte, kann man die auch benutzen. Aber es gibt auch dieses komplett unabhängige Dateiformat namens MapsForge, für das ist unter Android halt eine Implementation von einem Renderer gibt, die dann verschiedene andere Programme wieder benutzen. Hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal erklärt. Und daneben gibt es dann auch noch so Formate oder das Garmin-Format, wo ich auch neulich einen Client gesehen habe, der nicht von Garmin ist, der dieses Format verwendet, um Zeug darzustellen und so weiter.
Und das war's? Nur so wenige? Ja. Das ist ja ganz einfach. Ich meine, das ist doch überhaupt kein Problem, da Kompatibilität zu sichern
mit
so wenigen Datenformaten.
Naja, ich habe natürlich nur die erwähnt, die jetzt bei uns in der Community auch in Verwendung sind. Also es gibt natürlich noch anderes Zeug wie Shapefiles, aber das ist dann wieder mehr an den Rändern. Und ich würde jetzt kein Routing auf Basis von Shapefiles oder sowas machen.
Ja, wenn man da schon dabei
Foskis
ist.
Foskis wurde jetzt wieder ein neues Format nochmal vorgestellt, als Ersatz für Shapefiles, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, aber naja.
Ja. Ja, wenn man schon dabei ist, dann kann man zum Beispiel noch diese Spatialite-Datenbanken erwähnen, was quasi eine SQLite-Datenbank mit Geo-Extensions ist, worin sich zwar auch nicht OSM-Daten speichern lassen, also nicht so wirklich, also man muss vielleicht nochmal da ganz grundlegend hingehen und sagen, der Hauptunterschied... Aber
hast du da auch schon mal Leute gesehen, die solche Spatialite-Datenbanken durch die Gegend schieben?
Ja, das habe ich gesehen, insbesondere im Umfeld von Osmosis wird das benutzt. Wenn du beispielsweise den Coastline-Extraktor vom Jochen Topf benutzt, dann fällt dir danach eine Spatialite-Datenbank mit Geometrien in die Hand. Wo du dir dann mit Ogre wieder Shapefiles draus ziehen kannst oder die Postgres packen kannst.
Okay, interessanter Ansatz, eine komplette Datenbank einfach mitzugeben. Klar, musst du natürlich keine Indexe mehr aufbauen und so weiter.
Ja, du hast, also bei einem Shapefile hast du ja immer mindestens 5 Dateien. Und wenn du jetzt, wie in diesem Fall, ja, ich glaube, 4 oder 5 Shapefiles hast, dann hast du irgendwie 20 Dateien und die kannst du dann in den ZIP einpacken, meinetwegen, aber trotzdem muss der andere sie erst auspacken, hat dann alle und braucht vielleicht nur eins davon. Und in dieser Spatialite-Datei sind halt alle 5 Shapefiles quasi als Tabellen drin, inklusive Index und in einer Datei. Kam ich da jetzt gerade hin?
Über Dateiformate und was es sonst noch so gibt.
Genau.
Weil ich dann Shapefiles erwähnt hatte.
Ja, ich krieg den Bogen jetzt nicht mehr. Ich hatte noch irgendein anderes, das ich noch ganz... Ach genau, weil du sagtest, für Routing würdest du das vielleicht nicht verwenden. Es gibt dann natürlich, wenn wir schon bei applikationsspezifischen Dateiformaten sind, zum Beispiel auch noch sowas wie bei diesem, bei der Open Source Routing Machine. Die haben auch nochmal ihr eigenes Dateiformat, in dem man sich Karten runterladen kann, fertig vorberechnete Routing-Karten, um sie in seine eigene OSRM-Instanz reinzuwerfen und zu sagen, ich habe hier Routing von Berlin zum Beispiel. Auch das sind Spezialformate. Gibt's da
jetzt die vorverarbeiteten Daten fertig zum Runterladen?
Die habe ich damals schon, die habe ich bei der State of the Map vor 2011 gab es die zumindest. Da habe ich es getestet und ich gehe von aus, dass es die immer noch gibt.
Okay.
Ja.
Also
lohnt sich auch auszuprobieren, weil dieser Vorverarbeitungsschritt wohl auch nicht ganz rechenarm ist. Und da lohnt es sich halt, das vorzuverarbeiten zentral und zum Downloaden zu bieten.
Ist dann schon sehr spezifisch auf dann Autorouting zum Beispiel oder was man auch immer halt eingestellt
hat. Genau, ich glaube, die sind sogar schon speziell für einzelne Verkehrsmittel optimiert.
Ja.
Also für Fahrrad brauchst du andere als für Autorouting.
Ja, das ist bei OSM einfach so. Das ist halt alles so weit voroptimiert, dafür geht es dann halt auch sehr, sehr schnell. Wenn man dann Routenberechnung machen möchte.
Das stimmt, das Ding ist wirklich sehr zackig.
Ja, also da gibt es auch ja, auch wieder bei der Fosk ist noch erwähnt worden, hat jemand, also wurde jetzt sozusagen mehr oder weniger auch mal ein bisschen Werbung für diese USM-Instanz in der, mit der Schweizer Abdeckung gemacht, die dann für Fahrradfahren und Fußwege und so weiter optimiert ist. Sowas müsste auch mal jemand für Deutschland und so weiter aufsetzen. Problem ist halt, es geht noch nicht. Also wenn du sowas für die komplette Welt auf einmal aufsetzen willst, reicht da halt momentan die Rechnerkapazitäten, die man so hat, nicht. Weil es halt plötzlich ganz viel, viel mehr Fußwege gibt als Wege, die bei den Autos entlang fahren können.
So. Haben wir noch andere Dateiformate oder andere Dinge, die sich zu erwähnen lohnen?
Ich bin mit meiner Liste durch.
Ja, ich bin eigentlich auch fertig.
Gut, dann können wir nur noch etwas Werbung wieder machen für unser Audioboo. Wenn ihr Kommentare oder Fragen habt, geht auf die Seite audioboo.fm und sprecht ein, zwei Minuten rein, taggt das mit dem Radio-OSM-Hashtag. Das purzelt bei uns automatisch rein und in der nächsten Folge könnt ihr dann die Antwort hören.
Ja, wir würden euch dann einspielen und live darauf antworten. Falls ihr das nicht möchtet, könnt ihr uns gerne auch einen Kommentar unter den Blog schreiben. Oder wenn ihr unbedingt was zu sagen habt, was niemand sonst lesen darf, weil es total geheim ist, dann auch eine Mail. Aber da wir echt auch außerhalb vom Podcast manchmal ein bisschen was um die Ohren haben, ist es meistens leichter, einen Kommentar zu schreiben, weil da viele mitlesen und vielleicht auch andere eine Antwort haben und ihr dann nicht so lange warten müsst, bis wir dann irgendwann mal dazu kommen, eure Mail zu beantworten.
Daneben schon mal ein kleines Lob. Wir haben heute erstmalig Shownotes, das Programm und auch diese Technologie benutzt. Und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert.
Das hat echt gut funktioniert. Habt ihr toll gemacht.
Genau, also diejenigen, die live mitgehört haben, den haben wir kurz vorher so ein bisschen eine Einführung gemacht. Auch für uns selbst. Wir haben das auch noch nicht gemacht. Und ich muss sagen, toll. Ja, dadurch denke ich auch, dass dieser ganze Prozess der Veröffentlichung sich verkürzt, Peter.
Klar, davon gehe ich auch aus.
Ne? Die das jetzt hört, könnt euch freuen.
Genau. So, und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und gehabt euch wohl.
Es ist so heiß. Oh.
Ja, ich muss es nochmal betonen. 38 Grad hier im Studio. Wie ist die Wetterlage in München?
Ja, auch ähnlich. Ich habe hier leider keinen Thermometer.
Ich zerfließe gerade.
Okay. Dann tüten wir die Sendung ein.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.